Und ich sage einen wunderschönen guten Abend hier auf ogetalk.com an den Boxen zu Hause, wo immer uns ihr zugeschaltet haben. Unser interaktiver Redeabend beginnt wieder. Ein interaktives Redeportal ist ja ogetalk, der Talk vom Mensch zum Mensch. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch heute interaktiv hier auch mit einbringt. Denn ich habe hier heute einen ganz, ganz lieben Gast. Das ist die Silvia Bernhuber und nennt sich auch Sananda Rea. Und ich sage erstmal einen wunderschönen guten Abend zu dir.
Hallo, da ist Silvia. Ich freue mich, bei euch zu sein und freue mich auf den gemeinsamen Abend, dass ich von mir selbst erzählen darf, von meiner Arbeit und auch von dem, was ich unter Schamanismus verstehe, und freue mich auf eure Fragen.
Und wir haben jetzt ein Lied vorbereitet und das wollen wir jetzt erstmal einspielen. Das machen wir jetzt auch. Ich habe meinen Player schon freigeschaltet und wir sind dann in 4 Minuten 12 Sekunden wieder für euch da. Bis gleich. Thank you. Jetzt sind wir da. Jetzt muss ich das doch nochmal sagen. Ich habe mein Mikrofon stumm gehabt. Das schneiden wir natürlich raus. Nee, ja, dieser Song, ich habe mich jetzt richtig versetzt gefühlt, hab, als wenn ich in Mittel- und Südamerika war. Es war so ein richtiges, schönes Gefühl für mich. Ich selber war ja schon in Guatemala. Ein bisschen so diesen Style habe ich auch schon hören dürfen und fühlen dürfen. Was war denn das für eine Gruppe? Was war das für Musik?
Das war eine Gruppe, die in einem Lokal in Cusco, in einem vegetarischen Bio-Lokal kennengelernt habe. Die haben sehr schöne Musik für uns gemacht. Der Song heißt Pachamama. Der Gruppenname ist leider abhanden gekommen. Ja, und die haben uns dort begleitet, jeden Abend.
Das war eine kleine Gruppe da unten, wo wohl jetzt nicht eine Gruppe, die jetzt berühmt ist, einfach nur so eine, ich sage jetzt mal aus dem Straßencafé, aber wunderbar.
Ja, die haben wunderbare Musik gemacht und die haben auch ganz tolle Ausstrahlung gehabt. Und Cusco ist auch ein sehr faszinierender Ort. Viele heilige Stätten in Cusco und um Cusco. Ja, Machu Picchu ist auch ganz in der Nähe, der berühmte Berg, Inka-Platz. Und an diesen Orten habe ich mich auch schon befunden und sehr viel spannende Erlebnisse haben dürfen. Ich bin sehr beschenkt in meinem Leben, muss ich schon sagen. Ich werde immer wieder zu Orten geführt und habe dort das Glück, dass meine Intuition mich dann an ganz besondere Plätze an diesen Orten bringt, von denen ich selbst zuerst gar nichts weiß. Und dann entdecke ich, und Machu Picchu war so ein Erlebnis, da bin ich in einer Höhle gelandet, mitten im Machu Picchu Touristengelände, wo ich eigentlich gar nicht hingehört hätte. Aber durch einen Irrtum und weil ich mich ohne Führer dorthin begeben hatte und durch meine innere Führung, würde ich mal sagen, bin ich im Tempel des Kondors gelandet und dort in einer Höhle, weil ich den Weg falsch genommen habe. Der Führer hat erklärt, wo die Gruppe durchgehen wird, er macht, ich gehe vor denen und bin aber falsch abgebogen. Und so bin ich in einer Höhle, in einer Heiligen gelandet, die in Spiralform, ganz dunkel, unter dem Tempelplatz angelegt war und habe dort ein sehr kraftvolles Meditationserlebnis haben dürfen. Ja, mittlerweile ist dieser Tempel des Kondors unterirdisch gar nicht mehr zu begehen. Wollte eine Gruppe mal dorthin führen. Mache Reisen auch nach Peru und wollte vor 2 Jahren mit einer Gruppe an diesen sehr magischen Ort gehen, aber leider, das ging mit diesen vielen Menschen dann nicht. Aber es ist eine sehr kraftvolle Sache, Machu Picchu und nicht nur Machu Picchu, sondern auch andere Tempel in Peru zu besuchen. Kann ich euch sehr empfehlen.
Silvia, du warst ja, viele Menschen kenne ich noch gar nicht. Gleich mal deine Homepage möchte ich mal, dass du die nochmal sagst. Und natürlich, du hast ja auch beim Ila Hof schon eine Sendung gemacht, ne, und die war ja im Januar gewesen, am 9. Ne, und für die Leute, denen es interessiert, die gehen jetzt einfach mal ins Archiv, natürlich nach der Sendung, ne, und da findet ihr ab 14 Uhr, findet man dann deinen Vortrag auch, ne, den ich selber übertragen habe und ich selbst sehr, sehr interessant gefunden habe. Also war eine toller Tag überhaupt beim Ilerhof.
Danke, ja, das war wirklich ein toller Tag und diese Sendung damals, da ging es auch um Peru, aber da ging es um den Dschungel Perus, um den Amazonas und die Heiler dort im Amazonas. Ganz speziell jetzt mein Lehrer vom Stamm der Shipibo Kunipo. Das könnt ihr dort erfahren, da erzähle ich sehr ausführlich. Und ja, das, was ich jetzt vorhin erzählt habe, da geht es um die Berge und da ist ein anderer Teil des Schamanismus, mit dem ich mich beschäftige, der toltekische Schamanismus, eher zugehörig. Vielleicht nicht unbedingt dort an diesen Orten, kann man nicht so genau sagen, wo die überall waren, die Tolteken, aber das ist sozusagen den Bergen Südamerikas zugeordnet, dieser Kultur in den Bergen. Und meine Homepage vielleicht mal, www.sanandarea, Sananda und Rea mit rh.at. Und eine zweite Homepage, da bin ich die Psychotherapeutin, silviabernhuber.at gibt's auch noch.
Ja. Und das steht auch auf der OKTalk-Seite jetzt auf dem Sendeplan. Auch später im Archiv kann man diese Seiten auch sehen und anklicken. So hat man erstmal ein schönes, rundes Paket und weiß, aha, wer ist denn der Sendemacher heute? Ne, und das bist du heute, Silvia. Und es freut mich, wie gesagt, dass ich dich hier heute begrüßen darf. Vor 14 Tagen ungefähr war unser Peter Koller bei uns gewesen. Der macht ja auch schamanistische Reisen und vieles. Und heute bist du bei uns. Und ich finde es total spannend, was uns heute noch so alles erwartet. gestartet. Was hat dich überhaupt dazu bewogen? Erzähl einfach mal so ein bisschen, wie ist dein Weg gewesen, dass du den Schamanismus für dich entdeckt hast, besucht hast? Und ich weiß ja auch, dass du eine Medizinerin bist, hast ein Studium hinter dir. Vielleicht magst du mal ein bisschen von dir erzählen?
Also wenn ich das erzähle, dann beginne ich gern ganz am Anfang. Und das ist so mit 5 Jahren gewesen, wo ich mich gefragt habe, wie gibt's das, dass das Universum ein Ende hat? Oder hat das Universum kein Ende? Und wie ist das mit uns? Sind wir aus dem Nichts gekommen, wir Menschen? Bin ich plötzlich entstanden? Oder hat's mich schon immer gegeben und habe sozusagen viele Formen von Leben erfahren? Das habe ich mich mit 5 Jahren gefragt und es hat mir niemand beantwortet. Und ich glaube, das ist ein Beginn meiner Reise in diesem Leben. Ein bewusster Beginn gewesen. Und dann gab es das Buch Die kleine Hexe vom Ottfried Preußler. Und das war eines meiner Lieblingsbücher. Und das hat mich sehr motiviert, lesen zu lernen. Und da geht es eben um die kleine Hexe, die eine gute Hexe ist. Und ich wollte auch gern gute Hexe werden und mich mit Kräutern auskennen. Ja, und der andere Teil ist, dass ich schon, wie ich auch mit 5 Jahren, in der Früh bin ich immer früher, jetzt nicht mehr, ganz zeitig aufgewacht. Und dann habe ich mich zum Fenster gestellt und da waren Bäume weiter weg, Pappeln, das weiß ich noch genau. Und diese Pappeln habe ich so geliebt und mit denen, die habe ich dann ganz lang in der Früh, wenn alle geschlafen haben, angesehen. Und ich habe auch eine ganz starke Verbindung zu Bäumen und zur Natur. Und das ist ein anderer Teil, der zum Schamanismus führt, diese Verbindung zur Natur. Und dann der nächste Teil war, dass ich, wenn ich am Abend eingeschlafen bin und ich wusste damals nicht, was es ist, in meditative Zustände gelangt bin. Das heißt, ich habe erlebt, wie meine Körperdimensionen sich verändert haben und ich hatte das Gefühl, mein Körper ist entweder ganz groß, meine Hände sind ganz groß und ich bin ganz klein da drinnen oder umgekehrt. Das war ein sehr eigenartiges Erlebnis und auch das hat mir niemand erklären können. Aber später, wie ich dann Obertongesang gelernt habe als Frau, erwachsene Frau, habe ich dann diese meditativen Zustände wieder erfahren und dann eigentlich erst verstanden, was ich als Kind damals erlebt habe. Sozusagen, das war beim Einschlafen. Und ich habe immer sehr viel geträumt und mir diese Träume auch gemerkt. Und in Träumen war ich begleitet von Seehunden, von Delfinen, wie ich ganz jung war. Und die haben mir geholfen, wenn ich traurig war. Und das alles gemeinsam gehört für mich zu meinem Weg in die Spiritualität, in den Schamanismus, in das Verständnis über uns Menschen dazu.
Wie war denn die Reaktion deiner Eltern? Haben die da was mitbekommen, den Bezug zu den Pappeln zum Beispiel? Gab es da Probleme oder wie haben die das gesehen?
Also ganz sicher bin ich ja nicht, ob ich es überhaupt erwähnt habe. Möglicherweise war es immer so im Stillen für mich. Und es waren so Zufluchtsorte in mir. Denn meine Familiengeschichte war teilweise nicht so ruhig und sanft. Da gab es viele Konflikte zwischen meinen Eltern. Und da glaube ich, habe ich mich auch gern in andere Welten zurückgezogen, zwischendrin mal.
Ja, das ist auch, glaube ich, ganz nachvollziehbar. Ja, und heute hast du dein Alter erreicht. Das verrate ich nicht, wenn, dann verrätst du es, aber das ist nicht ein Muss. Ja, und du machst heute ganz viel. Wie gesagt, ich weiß, dass du ein Medizinstudium gemacht hast. Du bist Psychotherapeutin, Schamanismus und wer weiß noch, was du noch alles tust und machst. Auf jeden Fall erwartet uns ja heute noch so einiges von dir. Wir haben da nämlich noch so ein paar schöne Themen aufgeschrieben. Du machst auf jeden Fall eine Reise nach Bosnien hin, zu den Pyramiden, das möchte ich mal erwähnen. Dann die Reise nach Peru, so was ist im Oktober was geplant, hast du gesagt, da gehen wir heute auch nochmal drauf ein. Du hast eine eigene Praxis, hast du da. Und da bin ich auch ganz neugierig, was deine Praxis so alles beinhaltet. Ne? Was kommen da für Menschen? Was bietest du den Menschen vor allem an? Denn wir haben ja heute wirklich auch ein Hamsterrad am Laufen, wo Menschen sehr angespannt sind und ich glaube, du bist der Gegenspieler, auch mal wieder zu sich selbst finden als Mensch. Ne? Und das ist ja ganz wichtig in der heutigen Zeit, so denke ich zumindest. Dann haben wir ja musikalischer Heilgesang, was du da auch machst, ist auch, da fällt mir der Lars Köhner ein, sagt er dir was? Der macht auch sowas, ne? Kann ich dir auch mal empfehlen. Ne? Der war auch schon bei mir auf Woki Talk, auch auf dem Sofa gesessen, wo du sitzt. Und ja, Dann haben wir herausfordernde Gruppen, ne, Herzen zu Herzensfreude, Herzensfreude, Gruppen, Herzensgruppen, ne? Aber wie war das?
Ja, die Gruppe nenne ich Herzensfreude einfach, weil es für mich darum geht, in diese Qualität von Herzensfreude zu gelangen, um Leben leicht zu leben und gesund leben zu können. Und nicht alles das, was uns Freude macht, zu tun und das aus dem Herzen heraus. Und in dieser Gruppe, da kann man eben meinen Heilgesang, meinen intuitiven Kennenlernen, da trommel ich, da führe ich eine Tiefenentspannung, einen Trauszustand, wo Heilung geschehen kann, einfach dadurch, dass Frequenzen, Gehirnfrequenzen, aber auch Herz und sonstige Frequenzen im Körper sich harmonisieren, wo Bilder auftauchen können, wo verschiedene Erfahrungen möglich sind, und wir das dann auch gemeinsam besprechen und ja, in gute Stimmung kommen.
Und zum Schluss gibt es noch eine Art Rollenspiel-Psychodrama. Da gehen wir dann auch noch drauf ein. Finde ich sehr spannend und ist auch ganz wichtig. Das sollten eigentlich viel, viel mehr Menschen machen, gerade Rollenspiele, um auch mal ein bisschen Charakterstärke vielleicht zu bekommen, mehr Selbstvertrauen vielleicht auch zu bekommen. Weil es ist ja erstmal nur ein Rollenspiel, aber oft kommt man im Leben in Situationen und dann kann man sich an gewisse Rollenspiele vielleicht erinnern. Und das festigt doch einen Menschen auch, oder?
Auf jeden Fall. Also es ist ganz wichtig, andere Positionen im Leben einnehmen zu können und so seine eigene Handlungsvielfalt zu erweitern und sich einfühlen zu können, andere Menschen, andere Situationen. Und je mehr Möglichkeiten wir für uns selbst erarbeiten, umso freier werden wir im eigenen Leben. Und das ist diese Psychodrama-Rollenspiel- und Aufstellungsgruppe. Aufstellungsarbeit hat sich aus dem Psychodrama herausentwickelt, sagen zumindest die Psychodramatikerin. Ich bin ja Psychotherapeutin auch. Ja.
Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt dann einsteigen, wir haben ja noch ein schönes Lied und dann steigen wir richtig ein. Und das zweite Lied, das ist, wie heißt das? Palea. Und ja, Musikplayer natürlich wieder aufmachen. Und wir sind gleich wieder da und dann steigen wir in die Thematik. Jetzt muss ich hier wirklich schlackern in meinem Ort, weil ich nicht weiß, woher die Musik kommt. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt schließe ich sogar die ganze OKTOK-Seite und trotzdem läuft die Musik. Das ist jetzt wie ein Drama. Wo kommt die Musik her? Da unten, deswegen. Der muss aber raus. Das ist das. Jetzt bin ich ja wirklich überfordert gewesen. Auch das werden wir natürlich rausschneiden, diese kleinen Kleckser. So, aber jetzt kommt das Lied. Bitte, bis nachher.
Palea, benia kune, palea mise, benia kune yo, palea, benia kune, palea mise. Kakabako, Palea, Benia Kune, Palea Mise, Benia Kunio, Wolo Anenu Sameane, Palo Kakabako, Wolo Anenu Sameane, Wolo Kakabako. Letena momene, hey, megala letena momene, hey, megala letena momene, hey. Ania la ina ma akadetele, ania la detele, ania la ina ma akadetele, ania la. Menenu e amana kap
Ja, war das. Wir entschuldigen uns für die Aussetzer. Wir wissen es nicht, woran es liegt, am Internet oder sonst wo. Aber wir werden dieses Lied schön in dem Nachschnitt natürlich nochmal reinsetzen und hoffen, dass das dann sauber ist. Wir müssen noch die Ursache sehen. Was war das für ein Lied?
Das heißt Balea, das ist von der CD Acoustic Africa. Und jetzt sehe ich leider nicht mehr den Sänger auswendig, weiß ich nicht.
Ja, dann schauen wir doch nochmal drauf, ist ja keine Frage, da haben wir es.
Vielleicht heißt er Topet Gnahora, also afrikanisch kann ich nicht so gut, da war ich noch nie.
Ist ja auch gar nicht so ganz schlimm, ich finde es interessant, dass wir andere Musik präsentieren, wie man halt aus den normalen Radios hört und das macht schon mal wieder Freude und dann noch heute das Thema noch darin einzusteigen. Wir wollen nämlich jetzt mal einsteigen, haben wir gesagt, und zwar, wir fangen mal an mit deiner Tour dieses Jahr. Du startest ja nach Bosnien in die Pyramiden. Und was hat dich dazu bewegt? Und wer kann da mitmachen oder soll da jemand mitmachen? Was ist das für eine Veranstaltung, die du da machst?
Ja, also das ist entstanden dadurch, glaube ich, dass ich immer wieder zu Pyramiden hingezogen werde. Das ist wirklich so. Das ist sehr witzig. Ich plane nie, zu Pyramiden zu fahren. Da ist immer irgendwer in meinem Leben, der nimmt mich irgendwie zu Pyramiden mit oder fährt dann selbst gar nicht hin und ich lande alleine dort. Und so war ich schon auf einigen Pyramiden in meinem Leben. Und so kam die bosnische Pyramide, ich glaube, übers Internet mal zu mir. Und ich habe einen Bekannten, der mit mir gemeinsam die Reise machen wird, Richard Helfer, der selbst auch schon dort war. Und wir werden gemeinsam Ende Mai diese Reise für 5-6 Tage anbieten. Da kann jeder mitkommen, den das interessiert. Die bosnischen Pyramiden sind nicht so bekannt. Die sind noch sehr versteckt, die sind unter Gras versteckt. Aber man kann das schon deutlich und eindeutig sehen. Wenn man drüber fliegt, sieht man das eindeutig, aber man sieht es auch, wenn man dort ist. Da gibt es den Sam Osmanagic, der hat Ausgrabungen begonnen, wurde ursprünglich auch unterstützt. Jetzt gibt es so verschiedene Meinungen dazu, aber ich bin ganz überzeugt, dass das Wahrheiten sind, die er da findet. Er hat Tunnel freigelegt und diese Tunnel kann man auch mit verschiedenen Techniken, weiß nicht, kennst dich du vielleicht besser aus, wie diese Technik heißt, mit der das Foto so aufgenommen wird, diese Tunnelsysteme in den Pyramiden, kann man sichtbar machen und wurden sichtbar gemacht. Und wir gehen dann unter anderem auf die Pyramiden hinauf, aber wir gehen auch in dieses Tunnelsystem hinein und das ist eine sehr faszinierende Anlage mit großer Heilkraft. Allein in diese Stollen hineinzugehen ist sehr heilsam. Die sind 34.000 Jahre alt, wurden Untersuchungen auch gemacht und sind dann älter als die ägyptischen Pyramiden, sind größer als die ägyptischen Pyramiden und es ist nicht nur eine Pyramide. Die Pyramiden haben Namen bekommen, Sonnenpyramide, Mondpyramide, Drachenpyramide. Dann gibt es noch eine, die heißt jetzt Liebespyramide, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind sie alle exakt ausgerichtet Richtung Norden und sind auch angeordnet, so wie die großen Pyramidenanlagen, zum Beispiel in Mexiko, bei Mexico City, Teotihuacan und viele andere Pyramidenanlagen auf der Erde. Da gibt es Menschen, die haben ganz tolle Vorträge schon gehalten darüber. Das mache ich heute nicht. Aber wir fahren dorthin und ich werde unterstützen. Einerseits, wie betritt man richtig die Pyramiden? In welcher Weise geht man heilige Orte? Das ist das, was aus der toltekischen Lehre kommt. Das ist mir meine mexikanische Lehrerin, die schon verstorben ist, Soledad Ruiz, beigebracht hat. Und das ist wirklich sehr kraftvoll, wenn man das richtig angeht. Hat man Erlebnisse, die man sonst nicht erlebt. Das ist, was ich eingangs erzählt habe, so auch entstanden. Ich gehe einfach in einer sehr speziellen Weise auf heilige Orte oder zu heiligen Orten. Und dadurch habe ich auch sehr besondere Erlebnisse und die möchte ich mit euch teilen. Und das Ganze findet am 26. Mai statt, dauert bis zum 30. Mai bzw. 31. Mai. Ja, wir werden da gemeinsam in Fahrgemeinschaften anreisen oder wer Lust hat, fliegt nach Sarajevo und fährt dann mit dem Taxi bis nach Visoko. Dort sind die Pyramiden. Ja, und es ist auch so, wir haben nicht nur menschliche Begleiter. Wir haben zumindest einen Kristallschädel, der uns begleitet. Ich bin Hüterin auch von einem Kristallschädel. Und es sind auch noch zwei dabei, die vermutlich auch noch einen Kristallschädel, den sie nicht direkt hüten, aber den sie als Leihgabe immer wieder hüten dürfen. Und wir werden sozusagen, ja, sehr besondere Dinge, glaube ich, erleben können gemeinsam. Wer da Interesse hat, herzlich willkommen.
Das heißt, auf der Homepage ist alles bei dir auch präsentiert und da kann man, wenn man Interesse hat, auch sich noch anmelden. Ne? Na wunderbar. Sind noch ein paar Plätze frei, höre ich gerade. Ja, klingt total spannend. Ne? Der Sam war schon mit einigen Vorträgen bei Okidok gewesen, auch im Okidok-Archiv mal zum Stöbern. Da könnt ihr auch dann mehr inhaltlich über die Pyramiden auch ein bisschen auch noch hören. Ne? Du wirst ihn auch noch treffen, höre ich gerade.
Ja, also wir werden dann an den letzten beiden Tagen, zumindest ist es so geplant, Sam auch begegnen und ja, wir werden ihn kennenlernen. Ich habe ihn schon kennenlernen dürfen, er ist ein ganz faszinierender Mensch mit großartigem Wissen und leistet Hervorragendes. Bin sehr dankbar, dass ich dort sein darf.
Ja, der Sam hat mir sogar sein Buch übermittelt und das ist wunderbar zum Lesen, kann ich auch empfehlen. Du hast auch ein Buch, ist das richtig? Habe ich da was gehört heute?
Naja, also es gibt den ersten Band von einem Buch, aber den habe nur ich zu Hause, den kann noch niemand lesen. Und ich habe jetzt eine Schreibpause gehabt, kann man sagen. Aber es wird bald weitergehen und dann hoffe ich, dass dieses Buch auch verlegt wird. Und ja, dann kann man es bald lesen. Und in diesem Buch, glaube ich, kann man einiges für sich selbst erfahren. Das Buch ist so geschrieben, dass man eine eigene kleine Reise einsteigt.
Von Bosnien aus reisen wir jetzt weiter, wir beide. Ja, nach Peru? Oder wo wollen wir hin? Ja, erzähl uns mal was.
Gut, also Peru, das war auch eine sehr wundervolle Begegnung mit meinem Lehrer Kesten Betzer, Guillermo Arevalo, der da im Amazonas lebt. Das ist ein Shipi Pokonipo, die an und für sich um die Gegend Ostbugalpa kommen, weiter verstreut, aber er selbst hat jetzt ein Heilzentrum um die Gegend Iquitos gegründet und dort war ich auch schon öfters und dort habe ich auch schon Menschen mitgenommen auf diese Reise dorthin. Das ist mitten im Dschungel und da finden nächtens die Zeremonien statt. Da wird mit Pflanzen gearbeitet unter anderem und nicht nur mit den Pflanzen, sondern mit der gesamten Natur, würde ich sagen. Das Ganze ist ja so, dass im Dschungel viele Tiere leben und diese Energien alle mit uns sind. Ja, und es ist auch so, dass da nicht nur ein Heiler vor Ort ist, sondern mehrere meistens vor Ort sind. Zum Teil sind es Heiler aus der Familie, das ist so eine Familientradition auch. Und zum Teil aber sind auch befreundete Heiler, die mitwirken. Ja, und ich wirke auch mit, wenn ich dort bin.
Ja, es findet im Oktober, glaube ich, statt. Habe ich das richtig gesehen? Ich gehe jetzt gerade nochmal auf deine, ja, ist noch nicht fixiert ganz. Das, ne?
Der Tag genau, aber also ungefähr Mitte Oktober bis Ende Oktober ist geplant, dass ihr mit dabei sein könnt. Das ist deshalb noch nicht ganz fixiert aufgrund der Flüge. Das heißt, zuerst muss man sich auch bei mir anmelden und dann fixieren wir gemeinsam den Flug jetzt in der nächsten Zeit, beziehungsweise ich lege das Datum jetzt recht bald mal ganz fix fest.
Was ich so toll finde, ist erstmal, es ist nicht ein typischer Urlaub, ne, sondern es ist mal was anderes. Es ist eigentlich ein Erlebnisurlaub, wenn man gerade vom Gefühl her jetzt für sich in der Findung ist, boah, Schamanismus, eine Reise. Ich habe immer viel von Peru oder auch Südamerika gehört. Ja, und wenn da jetzt jemand ist und sagt, wow, das ist mal eine andere Reise, statt in einen Hotelbunker reinzugehen, so sage ich, das ist ja was ganz anderes. Und man nimmt ganz sicher was mit nach Hause. Das ist ja das Schöne. Du hast gesagt, ja, die Natur, das Ganze, natürlich ist das alles eins. Und das ist ja auch der Schamanismus, dass man das Ganze auch sieht oder fühlt und auch zulässt. Ne? Aber das ist ja das, wo der Mensch oft die Probleme noch hat, weil er noch so in seinen Mustern oft verhaftet ist, oder? Wie siehst du das?
Ja, das befreit sich ja sehr gut von Mustern, weil da passieren die Dinge überhaupt nicht so, wie wir das gewohnt sind im Westen. Zeiten sind nicht immer fix. Die Dinge funktionieren nicht immer gleich gut. An manchen Tagen ist das Essen paradiesisch und an manchen Tagen sehr einfach, je nachdem, an welchem Tag der Woche wir gerade sind und wann Markttag war. Und die Dinge vielleicht schon spärlicher werden, zum Beispiel. Und ja, wir leben eher einfach. Die Zeremonien sind eben des Nachts. Und das habe ich vielleicht, möchte ich davon erzählen, das habe ich auf diesem Vortrag, den man im Archiv nachschauen kann, noch nicht berichtet. Da ist eigentlich mein Heilgesang entstanden in Peru. Da habe ich gelernt, Energien mit meiner Stimme zu bewegen und auch wahrzunehmen, wie Energien sich bewegen und das zu sehen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abgefahren an, wenn ich das hier sage. Aber das ist das, was mir dort geschenkt wurde in dieser Zeit. Und dafür bin ich sehr besonders dankbar. Da geht es nicht nur um Singen. Denn am Anfang war es so, dass ich mal zu singen begonnen habe und dazu auch ermuntert wurde, mein Gesang zu entwickeln dort. Und das ist kein klassischer Gesang, weil gesungen habe ich sonst auch davor, aber das war anders. Und irgendwann aber hat es geheißen, so, und jetzt singst du, ohne dass man dich hört. Das heißt, da geht es wirklich um das Bewegen von Energie und das Wahrnehmen der Energie und das, was von dem, was gebraucht wird. Ich persönlich habe schon lieber, wenn ich auch singen darf, aber manchmal ist es einfach auch stimmig, still zu machen. Und ich konnte mir das am Anfang nicht vorstellen, wie das geht. Ich war recht verzweifelt, wie mir gesagt wurde, ich soll jetzt singen, ohne dass man es hört. Aber das kann nicht gehen. Aber es geht. Also es ist möglich. Ja, und Menschen, die sehr sensibel sind und selbst auch feinfühlig sind, die nehmen das auch wahr, wenn ich das mache. Zum Beispiel ein Berater von mir mal, der mit mir zusammen gearbeitet hat, der hat dann gesagt, ich soll mal für ihn ohne Stimme singen und sagt, ich soll aufhören. Er kriegt Zahnweh. Also sollte normal natürlich angenehme Effekte haben, aber vielleicht, wenn irgendwo ein Problem ist, kann sich das auch melden. Das kommt schon vor. Das ist ja auch unser Ziel in dieser Arbeit, dass die Probleme sich zeigen, dass sie deutlich werden, dass wir dann damit umgehen. Zähne behandeln tue ich nicht. Da muss man schon weiterhin zum Zahnarzt.
Es ist ja so ähnlich, wie wir letztens noch hatten, da war eine Katharina, eine Doktorin hier, im UGDOC-Archiv auch da, nur da ging es um Sehen mit geschlossenen Augen. Ist ja auch ein anderer Zugang, wenn man das mal so betrachtet. Und wenn du dann anfängst zu singen und es ist eigentlich nur für dich, ohne dass man es hört, ne? Und der andere kann das wahrnehmen, sagt mir wieder aus, der Mensch hat so viel in sich stecken und er weiß es noch gar nicht. Man soll auch mal sich seinen Pforten öffnen, sage ich jetzt mal. Ich kenne selbst eine Schamanin, wo ich immer noch selbst erstaunt bin, die einen Löffel genommen hat und den umgebogen hat wie Gummi. Ne? Gar nicht machbar eigentlich im Normalen, aber sie hat's gemacht. Normalerweise brecht der Löffel oder irgendwas. Also es sind so viele Dinge, die im Leben passieren, die der Logik eigentlich nicht entsprechen. Also sage ich immer, da muss doch was dran sein. Also haben wir, glaube ich, doch noch viele Aufgaben oder Bereiche, in denen wir doch mal eintauchen sollten als Mensch. So sehe ich das.
Ja, es ist auch so, dass die Menschen, die zu mir kommen, das erfahren, eigentlich durchgängig berührt sind. Man kommt schon mal vor, dass das für jemanden nicht das Passende ist, aber meistens passiert es, dass Menschen zu weinen beginnen, tiefe Prozesse eintauchen, Bilder kommen. Also das ist einfach eines meiner starken Instrumente, die ich habe. Ich habe auch meine Trommel und dann sage ich immer, das ist mein Arztkoffer, weil ich arbeite ja nicht als Ärztin. Mein Arztkoffer ist die Trommel geworden. Und meine Stimme, die habe ich immer dabei, auch wenn die Trommel nicht dabei ist. Und Für mich ist es auch eine Art Diagnostikum, der Klang. Ich höre da, was gebraucht wird. Und das geht schneller, als mein Verstand denken kann. Das ist das Schöne. Das schließt so viele Ebenen ein. Und ich habe schon immer gern gesungen. Das Lustige ist, ich wollte als Kind auch mal Sängerin werden, ich klein war, auch mit 5. Also ich glaube, 5 war für mich so ein Schlüsselalter. Da ist viel passiert oder bin ich bewusst zumindest drüber geworden. Und jetzt bin ich nicht Sängerin geworden, aber das Singen ist ganz wichtig für mich geworden. Ich habe auch viele Jahre in einem Obertonchor gesungen, habe ich schon erzählt vorhin, bei Markus Riccabona, der Lehrer, bin ich ihm auch sehr dankbar, habe ich sehr viel gelernt. Es geht nämlich auch um dieses Hören. Und in so einem Obertongesang wurde mein Hören sehr geschult, dass ich genau hören lernen kann. Erstens mal auch diese Obertöne hören kann. Und das ist zum Beispiel wichtig, wenn man trommelt. Da entsteht ein Oberton und an dem erkenne ich, und zu sagen, ob ich in der richtigen Frequenz bin mit meinem Klienten. Und manchmal will das nicht funktionieren bei manchen Menschen, weil so viel Disharmonie ist. Und dann muss ich sozusagen diese Frequenz suchen. Und das kann ich mit der Trommel machen, aber das kann ich auch mit meiner Stimme machen. Und auch die Heiler eben im Peru, die haben zwar einen Text, den man auch übersetzen kann. Ich singe ohne Text, ja. Aber die singen sehr obertonreich. Ich glaube, das ist ihnen selbst gar nicht bewusst. Aber da ich weiß es, es geht auch um diese Obertöne, die da mitschwingen. Die haben große Relevanz, die sehr klar kommen, wenn wir in bestimmter Weise singen können. Ja, und für mich sind es Hilfsmittel. Wir wissen oft nicht, wenn wir etwas tun, warum wir es tun. Das kommt erst viel später heraus und mir ist erst viel später klar geworden, warum ich Obertongesang lernen musste oder wollte. Und es führt uns auch in tiefe Trance-Zustände, der Gesang. Der ganzen Welt wird gesungen im Heilbereichen. Jede Mutter singt für ihr Baby, wenn sie normal nicht singt, aber fürs Baby, das singen wir. Es beruhigt einfach auch, ja. Also es sind ganz simple Erklärungen, warum Gesang heilsam ist. Es ist eigentlich, wenn man Vögel zuzuhören, ist so heilsam. Walen zuzuhören, ist so heilsam. Ist alles Gesang. Ja.
Ja. Es ist ja alles Wort, Kraft und die Schwingung und ich glaube, dass wir Menschen schon ziemlich viel in den Jahrhunderten zuvor auch dieses sehr gut ausgeprägt haben. Sonst würde die Lehrer, die heute uns das wieder nahe bringen, gar nicht mehr da sein. Wenn es auch ein Quatsch gewesen wäre, das kann kein Quatsch sein, denn es wird gepflegt, gehegt und man hat so viel Informationen und die Lehrer, die eigentlich dann auch das Unbekannte, was jetzt die Menschen vielleicht draußen haben und noch gar nicht den Zugang haben, aber die Möglichkeit gibt, den Zugang zu bekommen. Und ich sage ja wieder, Peter Koller, du natürlich jetzt hier besonders, ne, Lars Köhne und viele andere auch, Indianer, die ihre Lehren verbreiten. Ne, jeder weiß, dass der Indianer an für sich eigentlich mit der Natur lebt und was die Menschen letztendlich unterm Strich getan haben, diese nicht schönen Dinge, wollen wir gar nicht heute zum Thema machen. Weiß man aber eigentlich, dass der Mensch durch das Verhalten der Jahrhunderte auch ziemlich gebeutelt worden ist und viel nicht mehr lernen konnte. Wir sind heute so aus Ursache und Wirkung, so wie wir heute sind. Und wir dürfen heute feststellen, dass wir Menschen doch einiges noch im Nachhinein zum Nachlernen vielleicht haben oder Gebiete haben, wo ich mich eintauchen kann, als wenn ich in die Bücherei gehe, mir ein Buch nehme und sage, ich möchte jetzt eine Geschichte lesen. Jeder muss ja für sich entscheiden, wo er sich drauf einlässt. Aber es ist eine große, große Geschichte, nicht nur eine Geschichte, Tatsachen, dass Menschen, sei es auch der Buddhismus, die großen Mönche, die in die tiefen Meditationen gehen, die Yogas oder sonstiges, ja auch ihre Lehren haben. Also kann man ja nicht nur sagen, es ist alles Hokuspokus-Fidibus, sondern da sitzt schon ein ganz großes Potenzial dahinter.
Ich möchte nochmal zur Stimme und zum Gesang und zum Klang kommen. Das wird ja erforscht. Erstens gibt es Studien darüber. Da kann man alles auch nachforschen und lesen über diese Studien, welche großartigen Wirkungen Klang und Gesang auf uns hat, wie heilsam das ist und eindeutige Effekte. Es glauben zwar immer wieder Menschen nicht, aber sie lesen leider diese Studien nicht, die es schon längst gibt dazu. Genauso wie Geruch, ja. Räuchern ist ja auch eine wichtige Sache in der Heilung oder Pflanzen und auch über den Geruchssinn. Es muss nicht immer Räuchern sein, könnten auch ätherische Öle sein, ja. Und auch dazu gibt es so viele Forschungen. Deshalb finde ich es so erstaunlich, wenn das bezweifelt wird. Ja. Und Gerüche wirken an ganz ursprüngliche Plätze in unserem Gehirn ein. Und damit lösen sie ganz tiefgehende Muster aus oder an, triggern die an. Ja. Und nicht nur das, sie sind auch Studien belegt, medizinische Räucherungen wirken desinfizierend, töten Keime ab und diese Wirkung hält auch länger an. So, das sind so diese Ebenen zum Klang und zum Geruch jetzt. Und du hast so schön angesprochen, wir haben sehr viel unterdrücken müssen. Und Schamanismus und Psychotherapie, ja, viele Formen von Heilung zielen ja darauf hin, dass wir diese Wunden, diese Traumen, die wir erfahren haben in unserer Geschichte, nicht nur in der persönlichen Geschichte, sondern auch in der kollektiven Geschichte, dass die geheilt werden und dass wir dorthin schauen und dass wir das, was da abgespalten wurde in uns und weggedrängt wurde, wieder integrieren und wieder in eine Einheit führen und so wieder eben in diese Lebens- und diese Herzensfreude kommen können, von der ich so gern spreche. Ja. Und Herzensfreude ist deshalb so ein gutes Wort für mich, weil da das Herz enthalten ist. Und es geht ja um unsere Herzensqualität und diese Herzenergie auch wieder lebendig zu machen und zu erkennen, welche großartige Führung da liegt, wenn wir mit unserem Herzen, mit dem, was wir mit unserer Leidenschaft, mit unserer Liebe wollen, wieder ernst nehmen. Und sobald wir dort landen, dann hören auch diese Dinge, von denen du schon gesprochen hast, dass wir zerstören, dass von dem wir eigentlich kommen, nämlich Mutter Erde, ihre Pflanzen, ihre Lebewesen, die Tiere und unsere Mitgeschwister, die anderen Menschen auf dieser Erde. Das ist dann beendet, würde ich mal meinen, wenn wir da im Herzen gelandet sind. Und deshalb, jeder Mensch, der da anders noch vorgeht, glaube ich, hat eine tiefe Wunde in seinem Herzen. Und eigentlich ist es die Aufgabe von uns, dass wir diese Menschen auch wieder erreichen, die vielleicht an irgendwelchen Machtpositionen sogar sitzen können, aber eigentlich tief verwundet sind und auch deshalb in diese Machtpositionen möglicherweise zum Teil gegangen sind, weil sie aus einer Sehnsucht, geliebt zu sein, dort sein wollen und so viel Macht haben wollen. Wir möchten nicht sagen, dass das auf jeden zutrifft. Manche haben vielleicht einfach eine gute Absicht und sind deshalb dort auch ganz richtig. Ja.
Ich sehe, wir haben unseren ersten Gast da und das ist Reopen 911 und ich sage mal einen wunderschönen guten Abend zu dir.
Ja, einen wunderschönen guten Abend allerseits auch. Ich hätte eine Frage. Bis jetzt ist wunderbarerweise der Gesang und der Klang erwähnt worden. Ich habe jetzt aber mit dem Schamanismus aus Peru und Mexiko auf jeden Fall auch Kraft- und Lehrerpflanzen verbunden. Wie sieht es da aus? Welche Rolle haben die gespielt in deiner Weiterentwicklung und welche Rolle spielen die denn in deiner täglichen Praxis?
Ja, also da gibt es den toltekischen Schamanismus. Da ist es so, dass, so wie ich es gelernt habe, keine Pflanzen eingesetzt werden. Ja, als Kräutertees zur Heilung sehr wohl, aber keine Meisterpflanzen mit bewusstseinserweiternden Mitteln, aber jetzt auch die Kräutertees haben wir selbst jetzt nicht verwendet. Es wurde uns erzählt davon, aber wir selbst haben Körperübungen gemacht und auch mit Stimme gearbeitet und eben mit inneren Reisen, mit Kraftpunkten, mit Energiepunkten. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, das ist Peru, Amazonas. Da sind sehr wohl, also die Pflanzen sehr wesentlich. Die Heiler dort verwenden Pflanzenmedizin, Meisterpflanzen auch bewusstseinserweiternde Meisterpflanzen. Da gibt's die Pflanze Ayahuasca. Mit der habe ich sehr wohl Erfahrungen dort gemacht und sie kennengelernt und die war sehr wichtig auf meinem Weg. Das ist eine wundervolle Kraftpflanze. Nicht für jeden geeignet, aber für meinen Weg eine wichtige Pflanze gewesen und für viele Menschen dorthin kommen. Gibt es einen Tourismus auch dazu, wo einiges missbraucht wird, aber so wie ich es kennengelernt habe, sehr achtsam und behutsam angewandt von meinem Lehrer und durchaus auch mal so, dass jemand gesagt wird, du darfst es nicht nehmen aufgrund deiner Persönlichkeit oder deines Krankheitsbildes. Also es wird ganz differenziert eingesetzt. Und es gibt nicht nur die Meisterpflanze Ayahuasca, da gibt es ganz viele verschiedene Pflanzen aus dem Raum im Dschungel halt, die wir nicht alle kennen mit dem Namen und je nach Mensch wird eine bestimmte Pflanze gewählt. Möchtest du noch was fragen vielleicht?
Ja, da wären noch viele Fragen, aber ich höre so raus, dass die Kraft- und Lehrerpflanzen eben in deiner täglichen Praxis, auch im Umgang mit Menschen, nicht oder gar keine Rolle spielen.
Ja, das ist richtig. Ich selbst wende keine Pflanzenmedizin an. Ich bin zwar Medizinerin, aber ich arbeite nicht als Ärztin, dürfte ich auch gar nicht. Ja, ich arbeite mit der feineren Schwingung, mit der Energie. Wobei es stimmt nicht ganz. Ich selbst habe eine schamanische Lehrdiät gemacht, wo ich mit Pflanzen eingewiesen wurde, sozusagen. Das waren meine Lernpflanzen und diese Pflanzen trage ich jetzt in meinem Energiefeld. Und ja, wenn man an das glauben will, dann ist das so. Und ich glaube daran, dass diese Kraft dieser Pflanzen sehr wohl wirkt für die Menschen, die zu mir kommen. Denn das ist nicht mehr so, dass da nur diese Pflanze eingenommen werden muss. Wenn du ganz verbunden bist mit dieser Pflanze, dann trägst du es in dir, die Energie, und gibst sie im Schwingungsfeld weiter. So wende ich es an.
Ja, danke erstmal.
Ja, ne, danke dir auch, Reopen 9-11. Ja, liebe Zuhörer auf OKITALK, natürlich, ihr habt es gerade gehört, Reopen 9-11 war gerade hier. Auch wir freuen uns, wenn ihr eure Fragen natürlich hier habt. Denn ich glaube, ich finde es so spannend. Ich bin zwar hier mitten im Gespräch, aber OKITALK macht ja euch aus und kommt einfach in den Wartebereich rein und ja, bringt euch ein, Anregungen, Fragen oder was auch immer ihr auf dem Herzen habt. Dafür stehen wir heute für euch da, um die Sendung möglichst gut zu gestalten. So, wir haben die Reise ja nach Peru gemacht schon und jetzt gehen wir, wollen wir in deine Praxis mal eintauchen, was du so in deiner Praxis alles machst. Erzähl mal, was ist das für eine Praxis? Wir haben ja schon gerade Anfang angedeutet. Was sind die Schwerpunkte? Wo geht's dahin? Was sind das für Leute, die zu dir kommen?
Also, sehr vielfältige Menschen kommen zu mir. Ich selbst bin ja Psychotherapeutin auch und das ist meine Praxis. Und da habe ich die Methode Psychodrama. Die heißt ganz genau Psychodrama, Soziometrie und Rollenspiel. Ja, und da gibt es einerseits diese Einzelarbeit und da fließe ich als ganzer Mensch natürlich ein mit all meinem Wissen, das ich habe. Und da fließt natürlich auch das Psychodrama ein mit vielen verschiedenen Techniken, unter anderem eben Rollenspiel und Aufstellungsarbeiten. Da habe ich auch Gruppen dazu. Ich habe sehr blumige Namen immer für meine Gruppen. Die Gruppe für Psychodrama, die heißt Light of Heaven. So, weil ich gern dieses Licht irgendwie, dieses himmlische Licht gern in meine Arbeit reinfließen lassen will.
Was sind denn das dann so Psychodramas? Was sind das? Wann wird so eine Gruppe gemacht? Und was ist der Grund, warum man eine Psychodrama-Gruppe jetzt aufbaut? Wie kann man sich das vorstellen, so inhaltlich so ein bisschen? Vielleicht kann man sich so ein Bild so ein bisschen vielleicht mal vermitteln. Ich bin ganz gespannt.
Also die Menschen, die eben kommen, haben verschiedene Themen, ganz normale Themen aus dem Leben, Beziehungskonflikte mit Partnern, mit Eltern, mit Kindern oder Ängste im Leben oder sie stecken in depressiven Zuständen fest oder haben sonstige verschiedene psychische Erkrankungen auch, mit denen sie kommen. Ja, aus dem beruflichen Feld könnte es ein Thema sein. Vielleicht gerade eine Umbruchsphase, Neuorientierung oder sie haben Traumen erfahren in ihrem Leben. Jetzt habe ich einen Besuch von einer Katze. ja, und mit all diesen Themen kann man sich im Psychodrama bewegen. Wir können Familiensituationen uns anschauen, also mit Menschen Beziehungen anschauen. Wir können uns aber auch innere Themen anschauen, Gefühlszustände anschauen. Also sagen, auf die Bühne kann auch zum Beispiel deine größte Angst kommen oder deine Traurigkeit oder es könnte ein Körperteil auf die Bühne gebracht werden und sozusagen personifiziert werden, eine Rolle bekommen. In der Einzelarbeit geht das genauso, da übernimmt dann der Klient selbst die verschiedenen Rollen und in der Gruppenarbeit ist es dann so, dass andere aus der Gruppe sich zur Verfügung stellen für dich, für dein Thema und sagen wir, du hättest ein Knieproblem. Hast du hoffentlich nicht. Ja. Und du möchtest gern da was rausfinden, dann könnten wir auch durchaus das Knie auf die Bühne bringen und sprechen lassen. Und das sind ganz großartige Erfahrungen. Wir kriegen tolle Infos, auf die kommen wir sonst nicht. Und es gibt wirklich Erstaunliches da zu entdecken. Ja. Und es ist auch sehr erstaunlich, wie gut Menschen, die so für Rollen ausgewählt werden, sich einfühlen können und welche Infos sie dann bekommen oder was sie selbst fühlen. Ja, also auch wenn man in eine andere Rolle schlüpft, kann es sein, dass man Körpersymptome dieser Person fühlt für diese Zeit, wo man in der Rolle drinnen steckt. Ja, solche Phänomene treten auf. Jeder Mensch kann sich einfühlen und dieses Einfühlungsvermögen wird da genutzt oder Das Tele wird es genannt im Psychodrama. Tele, so wie aus der Telekommunikation und Telepathie das Wort. Ne? Aus der Ferne können wir spüren.
Ja. Da habe ich gleich eine Frage dazu. Gibt es denn da auch solche Menschen, die bei dir schon mal waren und dann gesagt haben, Mensch, ist alles Spinnerei und wie kann man sich darauf einlassen? Weil ja die Gesellschaft dieses oft noch nicht als Thema in ihrem Leben hat, wird auch schnell verurteilt leider. Ne? Hast du da auch Erfahrung, dass da solche Menschen mal bei dir waren, die genau gesagt haben, nee, da kann ich mir gar nicht drauf einlassen?
Also die kommen, lassen sich normal schon drauf ein. Und es kann sein, dass jemand, habe ich schon gehabt, die sind in der Gruppe gesessen und wollten nicht mitspielen, weil sie es überfordert hat, weil sie Angst hatten, ja, auch einfach so in Gruppen zu sein und mit so vielen Menschen zu sein und dazu sprechen, können wir trotzdem teilnehmen. Nicht jeder muss eine Rolle spielen, ja. Da bestimmt jeder selbst, möchte ich das machen oder möchte ich das nicht machen. Es ist trotzdem ein heilsamer Prozess. Das ist so wie früher im Griechenland das kathartische Theater, das ja auch heilsam ist, ja. Der Begründer vom Psychodrama, das war der Jakob Levi Moreno, und der hat auch mit Schauspielern zum Beispiel gearbeitet und hat da sehr viel ins Psychodrama rein entwickelt. Oder hat zum Beispiel Kinder im Park beobachtet, wie sie Rollenspiele spielen und daraus irgendwie Schlüsse gezogen. Und das alles fließt in das Psychodrama ein. Psychodrama ist nicht nur Aufstellung, ist nicht nur Rollenspiel. Es hat sehr viel verschiedene Techniken. Und ich muss sagen, also alle Menschen, die kommen und es ausprobieren, sehen, dass es funktioniert und Wirkung hat und großartige Wirkungen hat, die wir übers normale Gespräch nicht so leicht erzeugen können. Ich bin sehr fasziniert von der Methode und auch schamanische, also zum Beispiel in Afrika gibt es Methoden, die eigentlich in einer gewissen Weise wie Aufstellungs- oder Rollenspiele machen, um zu heilen. Ja? Oder in Griechenland habe ich mal ein Buch gelesen, Begräbnisse werden in einer gewissen Weise wie in einem Rollenspiel durchgearbeitet. Sozusagen, da wird das, was wir als Psychodrama kennen, automatisch in diesem Begräbnis, noch nicht Begräbnisritual, aber in dieser Aufbahrungszeit angewandt, sodass die Leidenden ihren Schmerz irgendwie frei bekommen können. Und da spielen alle sozusagen gemeinsam in dieser Familie dieses Spiel mit und halt, ja, muss man recherchieren, kann das nicht so ganz genau jetzt erzählen, aber man findet das in verschiedenen Kulturen wieder, das ist uns Menschen eigen, jedes Kind macht ein Rollenspiel und sagt, nimmt irgendeine Figur und sagt, das ist jetzt meine Mama und das ist jetzt mein Papa oder du bist jetzt mein Papa und ich bin jetzt dein Kind oder so. Also das machen wir von selbst. Ja, und so glaube ich eigentlich, alle, die kommen, sind irgendwann überzeugt. Und selbst die Leute, die sagen, ich kann mich nicht entspannen. Ich arbeite auch sehr viel mit Entspannung zum Beispiel und auch in den Gruppen sehr gerne. Irgendwann können sie es dann doch. Vielleicht nicht sehr gut, aber sie lernen es.
Deine Praxis ist wo?
Meine Praxis ist in Wien, im 18. Bezirk, Währing, Gänzgasse 6. Ja. Für alle, die in Wien sind oder Umgebung.
Ja, vielleicht sind wir eines Tages auch mal vor Ort und schauen wir mal, was wir da vielleicht mal eines Tages vielleicht doch mal eine Veranstaltung übertragen könnten. Wer weiß, vielleicht kommt ja auch mal ein schönes Referat mit deinen Klienten. Ne? Man muss ja kreativ heute oder man darf kreativ sein, was in deiner Praxis passiert. Ja, ich finde das sehr spannend. Wir haben schon öfters Bokeh-Dokeh in verschiedenen Praxen auch schon übertragen. Ich möchte die Menschen erreichen. Ich möchte, dass die Menschen die Dinge, die sie heute für einen großen Tobak vielleicht halten, vielleicht eines Tages doch anders betrachten. Es geht nur um die Offenheit, dass die Menschen mehr die Offenheit, den Zugang zu sich und nach außen hin mehr die Offenheit haben. Denn wie gesagt, es gibt viele Kreisläufe auf unserem Planeten Erde und wir haben oft noch die Sonnenbrillen auf, die sollten wir mal lernen, vielleicht abzusetzen, so sehe ich es.
Ja, ich habe mal in meiner Studienzeit, habe ich auf der Verhaltenstherapie mitgearbeitet, für ein Praktikum, glaube ich. Und da bin ich zum Beispiel, auch die haben angewandt, dass sie in ORF gegangen sind mit einer Sendung, um den Menschen näher zu bringen, was sie tun, und habe ich dann damals eine Patientin spielen dürfen, war sehr lustig. Ich habe mich dann ganz viele Leute gefragt, ob ich jetzt auf der Psychiatrie gelandet bin, aber ich habe nur mitgespielt. Es ist sehr wichtig, dass wir das in die Öffentlichkeit bringen, dass wir die Menschen die Angst nehmen vor diesen Dingen. Das ist ganz wichtig. Das bekommen ganz normale Menschen zu mir, sage ich jetzt mal, wie du und ich. Wir haben so Vorstellungen, da ist dann irgendwer ganz verrückter bei mir. Das ist überhaupt nicht der Fall. Sehr liebe Menschen, die zu mir kommen. Einfach alle Menschen haben mal irgendein Problem oder wollen sich einfach mit sich selbst beschäftigen und weiterentwickeln. Ja, das ist wertvoll.
Ich denke mir, wir machen jetzt noch eine kleine Musikpause und dann gehen wir zu mexikanische Heiltradition mal über. Machen wir das so? Das ist den Lehrer, welches ist das? Das ist, welche Nummer? Die dritte, die wollte ich jetzt eh spielen. Mal Musikplayer auf und ja, wir sind gleich wieder für euch da. Bis gleich.
Rama kanong ashoba keme ya ashoba. Rama kaya kaya dame akepanjoba no jina kepanjoba no. Kepanjoyon tana dame adrando mayona. Dadoma kinka yada, dadoma kinka yada. Mishina ponte a mea ponte sobano. Akonjama a kinta yoda ya be ponte ai. Yoda ya be ponte ai. Yoda ya be ponte ai. Aku akin jamanda, aku akin jamanda. No koshi nanka no vi, jina koshi kano vi, dama me ya ashoba. Dama me ya ashoba, me ho inti shama bon kepa anke pa inshonda. Dama me ya ashoba. Mi unis kanobo, mi unis kanobo, mi masajina bo kyo ake vainshonda. Dado shina nichinae, dado hoi nichinae, akon ake nichinae, akon ake nichinae, akon ake nichinae. Nichiyaku vaisundra mea hiwe avano, yodra hiwe avano. Shina hiwe ayonkin, kaya hiwe ayonkin. Kaya hiwe ayonkin, hiwe ayontananda. Mi shina shama vi mi kaya sanama mi yodra sanama. Iwe ininka nodra, iwe ininka nodra, natasisa ininda mi yodra shama vi. Mi akano ashoba, mi akano ashoba. Kano wa shumba inshon, kano wa shumba inshonda. Akushama akinda minitiba ibo, minitiba ibo. Miyampanda ashumba, senampanda ashumba. Aku aki shamanda, noko shina ponte shon, ponte anketananda. Medicina canoboda, ponte na vainjonda. Senempada matana, neteda dro mayonai. Meada dro mayonai, da dro mayon jamagi. Minete canoda, caima yon vainai. Caima yon tananda. Avia kinda, shinaya avia kinda. Mi yodra kanodronki, mea hiwe ayunda. Hiwe ayuntananda. Akonja maa kinda, akonja maa kinda. Nata ibo honida. Enka nonka yada, tabia ke painara, edaka nonka inai, edaka nonka inai, edaka nonka inai.
Ja, und ich stelle mir gerade vor, als wenn ich irgendwo, ja, ich kann es mir vorstellen, ich kenne den Dschungel ja. Ja, und da sitzt so ein Feuer und wir sitzen alle da drum und da singt plötzlich jemand. Also so visuell kann ich mir das total gut vorstellen. Und vor allem ist es eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere Atmosphäre. Also ich weiß nicht, wie es bei euch rübergekommen ist, liebe Zuhörer. Ihr könnt ja auch ein Feedback geben. Wir gehen jetzt auf Mexiko nochmal. Und da heißt es ja so ein bisschen mexikanische Heiltradition. Du magst da uns einiges drüber sagen.
Ich würde aber noch gern zu dem Lied was sagen, darf ich? Und zwar, das ist mein Lehrer gewesen, der hier gesungen hat, Kesten Betzer, oder mit dem weltlichen Namen Guillermo Arévalo. Und das ist, da fehlen jetzt noch die Dschungelgeräusche, aber das ist in den nächtlichen Zeremonien, da ist zwar kein Feuer, wir sitzen da in einem kreisrunden Haus mit einem irrsinnig schönen Dachaufbau und hören die Dschungelgeräusche und dieses Lied. Und ja, sozusagen. Und jetzt gehe ich weiter nach Mexiko. Und zwar zur toltekischen Lehre, die ich gelernt habe bei Soledad Ruiz, bei meiner anderen wichtigen Lehrerin in meinem Leben. Das habe ich schon kurz erwähnt. Eine Technik, die braucht recht viel Disziplin. Das ist beständiges Üben und Praktizieren notwendig, um da erfolgreich zu werden und neue Erfahrungen zu machen und Tore zu öffnen, die in andere Dimensionen und Welten führen können. Das läuft so ab, dass am Anfang der Körper mal aufgewärmt wird und die Stimme über Körperübungen, die sind klar strukturiert, sind auch recht anstrengend zum Teil und wir tönen parallel zum Üben auch. Carlos Castaneda hat diese Übungen für sich ein bisschen weiterentwickelt. Und das ist dieses Tensegrity, was man kennt, aber das schaut wieder ein bisschen anders aus. Jeder Lehrer hat diese Körperübungen abgewandelt. Ja, das ist nicht alles, muss man auch wissen, ganz ident. Das gibt's immer so die persönliche Note vom Lehrer oder der Lehrerin dabei. Und diese Körperübungen werden praktiziert und die dienen einerseits zur Reinigung des Energiefelds und andererseits aber auch zum Kraftaufbau und zum Zentrieren. Dann wird eben getönt und gesungen, wird eben genauso auch Chakrengesang, kann man sagen, ja, so in der Art, und das ist alles parallel. Und das ist die Vorbereitung für die eigentliche Übungen. Und dann macht man Übungen, wo gewisse Energiepunkte, Energiebahnen erklärt werden, beziehungsweise Aufgabenstellungen gegeben werden, und durch diese Aufgabenstellungen wird man eingeladen, gewisse Tore, ich nenne es Tore, zu betreten und in andere Welten zu reisen. Dann gibt es Reisen, die sind eher mehr zur Reinigung, Reisen, Kraftaufbau in Organen, und es gibt Reisen, die wirklich andere Dimensionen bereisen. Einmal bin ich zu den Saturnringen zum Beispiel gereist. Das war ein Erlebnis, das ich dann selbst etwas bezweifelt, glaube ich, habe während dieser Reise, dann bin ich rausgeflogen. Aber ja, man kann wirklich magische Erlebnisse haben. Ich habe versucht, wieder zu den Saturnringen mal zurückzukehren, ist mir nicht gelungen. Aber nicht immer ist es so abgehoben wie Saturnringe, ja.
Ich habe da eine Frage dazu. Muss man sich vorstellen, ja, gibt es da Stoffe, die man einmal zu sich nimmt, einmal das, und wenn nicht, schließt man einfach nur seine Augen und geht auf die gesprochenen Worte ein und macht seine Reise für sich selber? Bekommt man da, ich sag mal, einen Menschen neben sich, der den Schamanismus in deiner inneren Welt auch erklärt, wie man den Zugang bekommt?
Also diese Arbeit ist für mich eine Praxis gewesen, sage ich jetzt mal ganz persönlich. Und wenn ich es jetzt anwende in meiner Praxis, dann ist das eine Übungsgruppe, wo wir praktizieren. Und da gibt es keine Pflanzen dabei, das ist die Disziplin, die das bewirkt, und das sind die Techniken, die das bewirken. Das sind lange, jahrtausende alte Traditionen, die da praktiziert werden. Und das passiert eigentlich in der Stille dann. Wir üben das so, dass die Menschen lernen, selbst auf diese Reise gehen zu können. Du kriegst am Anfang eine Anweisung und mit dieser Absicht startest du, aber dann gehst du allein auf die Reise. Einerseits durch die Kraft der Gruppe ist es leichter. Ja? Wir sind halt einfach gemeinsam in der Gruppe. Aber es ist niemand, der dir das währenddessen ansagt, sondern du bist auf deiner ganz persönlichen, individuellen Reise. Und da habe ich, muss ich sagen, sehr viel auch gelernt zu sehen. Unter anderem habe ich, das wusste ich damals nicht, aber 2000, die Situation, die wir jetzt haben, mit Flüchtlingen gesehen. Also in sehr anderen Bildern, und es war sozusagen, wir waren eine Gruppe von 30 Leuten und wir haben verschiedene Bilder bekommen zur Bewusstseinsentwicklung und haben so wie hellsichtig auf einer Reise gemeinsam gesehen, eine Situation, wie die Bewusstseinsentwicklung auf der Erde vonstatten geht. Und da war unter anderem das, was sich jetzt gerade abspielt, mit dieser Flüchtlingswelle zu sehen für uns gemeinsam. Also solche Dinge können passieren, ja. Es kann sein, dass du einer Gottheit und Anführungszeichen, eine Wesenheit, ein Energiewesen begegnest, das dir hilft und dich in deiner Heilung, in deiner persönlichen unterstützt. Es kann sein, dass du zu einem Organ reist auch, das ist deswegen irgendwie dem Psychodrama sehr verwandt, ja, und mit diesem Organ sprichst und es fragt, was braucht's. Nur die Erweiterung ist, dass es nicht nur dieses Sprechen ist, sondern dass dann auf tiefen Ebenen auch ein Prozess in Gang kommt und Selbstheilungskräfte sich aktivieren können. Du bist in einem meditativen, in einem Trance-Zustand, ja, einen sehr tiefen, der auch heilsam wirkt. Und bist zur selben Zeit sehr bewusst und wach und ja, kannst doch steuern. Du kannst deine Kraft dir kennenlernen oder wir sagen in dieser Tradition Verbündeten kennenlernen. Das könnte nicht nur ein Kraft sein, das könnte auch eine Pflanze sein. Also Begegnungen mit Pflanzen finden dann auf anderen Ebenen statt. Wiederum, ja, es passt. Ist zwar ganz anders von dem Zugang, aber es passt für mich auch sehr gut zu dem, was ich im Büro kennengelernt habe. Und für mich passt es auch zum Psychodrama. Es ergänzt sich wunderbar. Es ist eine Arbeit, die wir auf einer äußeren Bühne tun können, tun wir hier auf einer inneren Bühne. Und wir können diese Erfahrungen auf der inneren Bühne, also ich kann halt, weil ich halt dieses Psychodrama auch zur Verfügung habe, auch wieder auf eine äußere Bühne mit meinen Klienten bringen und auch dort wieder weiterarbeiten. Da habe ich einmal ein Seminar gemacht mit den Krafttieren und Verbündeten eigentlich. Und es war sehr spannend, was wir da erlebt dann haben, wie wir es auf die Bühne gebracht haben. Es ist noch einmal ein tiefer Gehen dann im Prozess möglich. Das sind Möglichkeiten. Ja.
Ja, danke, das hast du super ausführlich erstmal erklärt. Ne? Also ich stelle mir das halt einfach auch mal vor, als für Laie, ne? Damit man einfach mal so ein bisschen Gefühl auch für deine Arbeit bekommt. Deswegen stelle ich auch solche Fragen für mich. Ne? Ja, du hast hier weitere Heiltradition, vielleicht hast du noch einiges dazu zu sagen. Was gibt es da noch alles in der mexikanischen Heiltradition?
Ja, also was wir in der Ausbildungszeit auch gemeinsam gemacht haben, ist, wir haben uns auch gegenseitig behandelt am Körper. Also wir haben ganz viel am Körper gearbeitet miteinander. Also diese Lehrerin von mir war speziell talentiert im Knochen einrichten. Wir waren ja 30 Leute etwa, ja, in dieser Gruppe und sie hat, es waren erstaunlich viele mit gebrochenen Nasen da und die schon aber viele Jahre zurücklagen, diese Brüche, und die zum Teil verschoben waren. Und die hat über 10 Leuten in dieser Gruppe die Nasen eingerichtet. Also ich war dabei. Die K hat Wirbel mit ihrer Hand in Position rücken können, und zwar nicht mit Gewalt, sondern mit Energie. Und das ist das, was sie uns auch beigebracht hat. In dieser Zeit war ich sehr feinfühlig. Ja. Ich wende das leider nicht mehr so an, weil meine Praxis ist nicht so angelegt und dafür geeignet. Also einfach meine Ausbildung. Ja. Aber ich habe gelernt, Wirbel einrichten. Ich habe gelernt, zu spüren, wo, also es passiert einfach, es hat eigentlich, war kein Auftrag, aber es ist geschehen durch diese Arbeit, zu spüren, wo die Akupunkturpunkte liegen. Es waren einige Ärzte auch mit dabei in dieser Ausbildung, die auch DCM-Mediziner waren und die diese ganzen Akupunkturpunkte kannten. Es waren einige Masseure, ja, aus Heilberufen verschiedener Art Menschen dabei, die mir das dann auch bestätigt haben. Aber ich konnte plötzlich wirklich fühlen, wo die Akupunkturpunkte liegen. Und ich hatte das nie gelernt. Also es war sehr faszinierend. Das ist auch sehr schön zu festzustellen, das sind einfach Wahrheiten. Diese Energiebahnenpunkte. Das ist, und solche Fähigkeiten entwickeln sich durch diese Arbeit im toltekischen Schamanismus, durch dieses Training und diese Disziplin, ja. künstlerische, kreative Fähigkeiten werden trainiert. Ja. Es waren auch einige Künstler mit dabei, die dann ja einfach in ihrer kreativen Arbeit sehr gesteigert waren und viel klarer wurden. Ja.
Ich möchte jetzt mal eine Frage stellen. Warum wird in unserer Gesellschaft nach wie vor der Schamanismus oder alles, was in den Spirit geht, immer so runtergezogen? Ich meine, wir wissen, in welchem System wir zwar leben, aber letztendlich hast du es selbst erlebt, hast du gesagt. Ich selber habe auch Menschen erlebt, die unheimliche Dinge tun. Und warum hat das nicht eigentlich mehr Priorität in der Gesellschaft? Wie hast du dazu so deine Meinung dazu?
Ich glaube, vielen Menschen ist es unheimlich, sozusagen. Sie können es sich nicht erklären. Es ist wie Hokuspokus. Es gibt ja zum Beispiel mittlerweile sehr viele Physiotherapeuten hier bei uns, haben diese Osteopathie kennen, also machen diese Methode Osteopathie, die scheint ja auch magisch zu sein. Du wirst leicht berührt und dann balanciert sich in deinem Körper was aus. Auch das habe ich schon erfahren, ja. Ein Zahn, der mir behandelt wurde vom Zahnarzt, hat lang Probleme gemacht. Da war eine Krone drauf und es hat lang Schmerzen bei mir gemacht, bis ich irgendwann diese Osteopathin erzählt habe, du übrigens, und ich habe auch diese Zahnprobleme, warum sagst du das nicht, sagt sie dann. Das hätte ich dir gleich gerichtet. Und dann hat sie einmal kurz 5 Minuten gearbeitet und ich hatte nie wieder Zahnprobleme, bin aber über ein Jahr immer wieder zum Zahnarzt gelaufen, mir es abschleifen zu lassen, damit das nicht wehtut. Und dann war das Problem vorbei zum Beispiel. Oder ich hatte lang, viele Jahre Nebenhöhlenentzündungen, das hat mir die Osteopathin zum Beispiel gerichtet, sage ich jetzt, mit ein paar Behandlungen. Und ich habe dabei, dadurch, dass ich so trainiert bin, selbst wahrnehmen können, was sie tut, im Energiefeld, sage ich jetzt mal so, und weiß mittlerweile, was ich selbst tun muss, wenn da das Problem kommt. Sozusagen, das sind so feine Ebenen im Spiel, die für viele Menschen halt nicht zugänglich sind. Und erst über ein sehr langes Training haben wir die zugänglich. Und jetzt erscheint das so vielen magisch und sie glauben es einfach nicht. Das erscheint wie Hokuspokus, aber jemand, der es trainiert, da ist kein Hokuspokus. Es ist eine Wahrheit, es ist eine Realität, die findet statt und wird wahrgenommen. Ja, und dann ist es ja vielleicht, wenn wir uns alle so gegenseitig helfen können, vielleicht auch kein so gutes Geschäft, ist eine Fantasie von mir, warum es nicht so beliebt ist, diese Dinge. Ja. Und natürlich gibt es auch Missbrauch, aber das gibt es auch in der Pharmaindustrie. Das gibt es überall.
Ja, ist spannend, was du sagst. Ich selber habe ja auch eine schulmedizinische Ausbildung hinter mir, du ja auch medizinisch studiert. Du hast vorhin schon die traditionelle chinesische Medizin, die TCM, angesprochen. Ich sage auch, ich wünsche mir eine Komplementärmedizin, also dass ein komplettes mehr Miteinander Austausch und Erkennen und Arbeiten für die Zukunft der Menschen, aller Menschen halt hergerichtet wird. Ich sag mal so, die Schulmedizin ist für mich nur bedingt akzeptabel für mich jetzt. Die Notfallmedizin ist ganz sicherlich eine gute Medizin, wenn man irgendwo einen Unfall hat oder sonstiges, kann ich immer befürworten, aber wir machen auch ziemlich großen Missbrauch mit den vielen, vielen Medikamenten, die eigentlich mehr unserem Körper fast schaden, weil sie 99% Nebenwirkungen haben. Und auf den anderen Gebieten, wo ich mit meinen 49 Jahren heute viel sehen durfte, erfahren durfte, kann ich nur eines sagen, liebe Schulmedizin, öffnet euch auch mal anderen Gebieten. Ihr könnt wegen mir auch weitermachen. Die Menschen müssen ja für sich entscheiden, ob sie zum Arzt gehen, der den weißen Kittel anhat, oder einen anderen Menschen aufsucht. Ne? Möchte ja gar nicht dagegen reden. Jedoch, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. So heißt dieser Spruch immer so schön. Und ich sehe als Fachkraft so viele Nebenwirkungen, die uns Menschen eigentlich nicht gut tun würden. Und ich sage auch immer so schön, geht doch erstmal konservativ vor, bevor ich sofort die dicke Medikamenten, Cocktails oder sonstiges bekomme. Ich wünsche mir eine Komplementärmedizin, ein mehr Miteinander öffnen aller Bereiche und dann die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit. Ja, aber wir haben ja gerade schon gesprochen, ja, die Lobby, ne? Geld, Geld, Geld. Und Geld macht blind. Wer Macht haben möchte, muss Geld haben. Dann kann ich die anderen kleiner halten und ich hab das Sagen. Warum muss nur einer das Sagen haben? Wir haben uns die Eigenverantwortlichkeit ja auch wegnehmen lassen. Es wird Zeit, dass wir wieder zu unserem Menschsein, in unser Sein wiederkommen und den Respekt gegenüber einem jeden Menschen wieder entwickeln. So sehe ich das. Wie empfindest du meine Worte?
Ja, danke für deine Worte. Also ich würde auch sagen, es muss sich ergänzen. Also muss. Ich würde mich darüber freuen, wenn sich's ergänzt. Genau. Also es gibt so viel Wertvolles in vielen Bereichen und es ist ja auch so, dass zum Beispiel das Wissen des Dschungels, der Heiler des Dschungels verwendet wird in der Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie ohne Dschungel gäbe es ja gar nicht. Also es kommt ja daher, es wird dann nur dort entnommen und dann wird es den Menschen dort verboten und wir meinen dann auf einmal den Freibrief dazu zu haben. Und wir übersehen, dass manche künstlichen Produkte überhaupt nicht gleich gut wirken. Mag sein, manche wirken besser, aber manche auch schlechter. Und du hast es richtig angesprochen, nochmal mit dem Geld. Manchmal ist das Geld wichtiger als die Wahrheit. Und ich selber habe noch eine Ausbildung. Ich habe auch Biochemie und biochemische Technologie in der Schule gelernt, 5 Jahre. Da habe ich maturiert auch. Und ich weiß, was genau arbeiten heißt. Und ich weiß auch, wie meine Kolleginnen damals in der Schulzeit geschummelt damals schon haben. Und wer geschummelt hat und wer nicht geschummelt hat. Ich weiß, wie es zugeht und ich weiß, dass sich manches davon fortsetzt. Ich war ja auch in Betrieben, musste ich auch sein, während meiner Ausbildungszeit und habe beobachtet, wie wird wo gearbeitet. Leider sind nicht immer alle Menschen ehrlich, weil wir halt dazu tendenzen, dass wir unsere Fehler manchmal auch verbergen wollen. Ja, das passiert halt auch. Und das passiert in allen Bereichen. Das machen Schamanen. Das machen Pharmazeuten, das machen Ärzte, das machen Psychotherapeuten und sie machen es auch nicht. Also es gibt die, die achtsam und ernsthaft vorgehen und sich bemühen und ihr Bestes geben. Ja, und dann muss man ja auch sagen, auch wenn wir unser Bestes geben, die Medizin hat nicht für alles Lösungen. Medizin irrt sich auch sehr oft, das muss man genauso feststellen. Nur, das steht in der Pharmamedizin, ist Geld immer wichtiger als die Wahrheit, schreibt jemand ein. Reopen 9-11. Ja, und das muss man auch sehen. Zu sagen, nur das ist es legitimiert, da haben wir dann das Beste gegeben. Wenn eine Frau mit Kaiserschnitt entbindet, dann hat der Arzt alles getan, was er konnte. Und wenn dann was schief geht, ist es in Ordnung. Aber es geht auch was schief manchmal. Ne? Also sozusagen nicht immer ist die invasive Medizin die besten Vorteile bringt, weil wie schaut es nachher aus im Frauenkörper, wenn sie einen Kaiserschnitt hatte? Da ist alles vernarbt und verwachsen. Der nächste, der dann wieder operiert, sieht das dann, welche massiven Folgen das für diesen Menschen hatte. Also ich bin auch dafür, möglichst wenig invasiv zu arbeiten, möglichst sanft. Und zur selben Zeit sage ich auch, ich war ja öfters in Peru, im Dschungel, und ich habe schon einige Infektionen dort leider aufgerissen und leider auch so, dass ich sie alternativ nicht in den Griff bringen konnte. Und ich war auch schon dankbar über Antibiotika. Auch das ist eine Realität. Also ich sehe durchaus auch die guten Seiten der Schulmedizin und habe sie selbst genossen. Ich hatte schon einige Unfälle, bin sehr dankbar. Also ich sehe auch, es ist ganz wichtig, dass wir uns öffnen für beide Seiten und einfach wirklich wieder menschlich achtsam diese Dinge prüfen und uns nicht von Geld beeinflussen lassen und uns nicht mehr abhängig machen von diesen Dingen und nicht der Wirtschaft mehr Macht geben als der Wahrheit. Ich glaube, die Medizin an und für sich ist schon eine gute Sache.
Aber dafür muss sich die Welt unter diesem Geldzinseszinssystem enorm ändern. Und die Ursachen stelle ich immer wieder fest auf OKTOR, ganz egal in welcher Thematik wir sind. Das Geldsystem ist schuld. Das ist so. Und das macht die Gier und immer mehr Gier. Und ich glaube, der Schamanismus, glaube ich, will ich jetzt nicht behaupten, sagt auch mit Sicherheit, um eine gesunde Welt zu haben, müssen wir auch verstehen, in welcher Welt wir leben. Und wenn man weiß, in welcher Welt man lebt und man hat die Risiken des Geldsystems verstanden, sollte man das Geldsystem sicherlich ändern. Also so glaube ich zumindest, was der Schamanismus betrifft. Wir haben schon einen Gast, aber du willst sicher noch antworten?
Ja, also das Geldsystem, da läuft einiges schief, bin ich deiner Meinung. Ich bin dafür, dass es selbstverständlich ist, dass jeder Mensch hier das Recht hat zu leben und alles, was er notwendig braucht, auch zur Verfügung bekommt. Wie immer, mit ohne Geld, das ist mir ziemlich gleich. Ja, und was ich gar nicht in Ordnung finde, also weil der Dschungel liegt mir sehr am Herzen, da kommen irgendwelche Firmen, die meinen, es gehört ihnen und den Menschen, die dort leben, wird es weggenommen und sie werden ermordet und es wird ihnen der Lebensraum zerstört und dann tun die Konzerne kurz was und dann verschwinden sie und lassen die, ich muss es so sagen, Scheiße zurück im wahrsten Sinne. Also da passieren ganz schreckliche Dinge. das rechtens sein kann und dass da Konzerne mehr Macht haben und Politik sich bestechen lässt und sich kaufen lässt. Das ist eine sehr, sehr traurige Sache. Wir wollten da nicht heute drüber sprechen, aber ein bisschen muss man sagen.
Nee, wir gehen dann jetzt nicht in die Tiefe drauf ein, da haben wir ja auch viele andere Sendungen schon auf OGDoc gehabt. Sunika schreibt noch, eben, nur schwarz-weiß sehen bringt ja keinen weiter. So, wir haben hier einen Gast, der Thomas, und ich sage einen wunderschönen guten Abend, Thomas, schön, dass du da bist.
Ja, wunderschönen guten Abend. Ich bin kurz hochgekommen, weil gestern in ORF, also im Fernsehen kann man sagen, eine ziemlich gute Sendung war, mit dem Namen Die Macht der Heiler. Und ja, kann ich jedem nur empfehlen, da geht es um genau die Themen, die jetzt besprochen wurden die letzten Minuten. Wirklich ganz neutral und objektiv fast, möchte ich sagen, berichtet, ja. Das wollte ich nur kurz weitergeben.
Dankeschön. Hast du so noch irgendwie Anregungen zu unserem heutigen Abend oder ja, Meinung oder so?
Ja, also mir fällt der Dieter Breers auch ein, der in so einer Sendung gesagt hat, also wie kann man sich am besten vor diesen ganzen Negativitäten schützen, und da hat er einfach gesagt, also das ist jetzt auch wissenschaftlich sogar irgendwie nachgewiesen, obwohl ich hätte es nicht gebraucht, wo er gesagt hat, wenn man einfach in die Freude geht, wenn man sich über irgendwas wirklich vom Herzen freuen kann, dann wirkt das auch manchmal Wunder. Und da ist vielleicht meine Frage, wie kann man das vielleicht noch besser erreichen? Oder wem es fehlt, wie kommt er dorthin? Danke.
Ja, danke. Die Herzensfreude ist wieder da, das gefällt mir, weil es ja wirklich ein Lieblingsthema von mir ist. Und ich wusste nicht, dass das Dieter Breuer so sagt. Großartig, danke dir, Thomas. Wie kommt man dorthin? Ja, im Zulassen, im Annehmen sind Schlüsselwörter. Im wirklich ganz sich selbst vertrauen lernen, was möchte ich jetzt, gerade in diesem Moment. Also in so einer Gruppe, wenn du zu mir kommst, zum Beispiel, lade ich am Anfang ein, zum Beispiel sehr bequem dir zu machen, dir jederzeit das zu erlauben, was du brauchst, und dem zu folgen. Also ich habe keine strengen Regeln, die man dann unbedingt einhalten muss. Es gibt Regeln, die hilfreich sind, die unterstützen sollen, aber niemals Zwang sind. Ja, und so sehe ich das im ganzen Leben. Es ist schön, Regeln zu haben und Richtlinien zu haben, an denen wir uns orientieren können, aber sie zwanghaft zu verfolgen, macht uns nicht glücklich. Glücklich macht uns, sie in einer Freiheit zu befolgen oder ihnen zu folgen und diese Freiheit auch allen anderen Menschen zuzugestehen. Das ist für mich ein Schlüssel. Und dann das, was uns selbst Angst macht, wo wir vielleicht Negatives erfahren haben, nochmal hinzuschauen, uns dem zu stellen, mit Begleitung irgendwie durchzugehen und zu erkennen, dass diese Dinge vorbei sind und dass wir jetzt selbst aktiv unser Leben gestalten dürfen, in diese Freiheit zu gehen. Ja, wieder ein freier Mensch zu sein, ein ganz wichtiger Begriff, als freier Mensch. Und ich spreche auch als freier Mensch heute. Verschiedene Berufe, ja, und ich spreche heute hier als freier Mensch. Hilft dir das weiter, Thomas?
Ja, ich werde es nochmal nachhören. Mir fällt da auch was Geschichte ein von jemand Älteren. Erzählt hat, also wie er halt jung war, hat er einen mittelgroßen Betrieb gehabt, und da war irgendwo in dem Dorf, lebte halt jemand ganz Armes, wo er gewusst hat, der gewusst ist arm und etc. Aber die hat immer trotzdem hat sie immer ein schönes Gewand angehabt, und er hat gemeint, sie hat am meisten gelacht von allen immer im Dorf, obwohl die Ärmste war. Ja, da muss irgendwo.
Ja, ich bin.
Was haben, wo derjenige mit Besitz nicht weiß, wieso.
Ja, also, bin deiner Meinung, Geld ist nicht das, was uns allein glücklich macht. Und was macht uns glücklich? Gute Beziehungen zu anderen Menschen machen uns glücklich, und vor allem eine gute Beziehung zu uns selbst. Genau, die Selbstliebe, mit sich selbst gut klarkommen, ermöglicht uns überhaupt erst, dass wir gute Beziehungen zu anderen haben. Ja.
Ja, ich sehe noch, Sunika schreibt, vielleicht mag Sunika auch mal raufkommen. Sunika, die ja, erste Sunika. Dame. Thomas, was? Ich habe dich jetzt nicht verstanden. Ich wollte nur die Sonika A zitieren und Sonika kann auch gerne mal raufkommen, weil wir auch interaktiv sind. Ganz bewusst eine Entscheidung treffen, schreibt sie. Nicht mehr das Opferverhalten zu fördern, sondern Verantwortung für dein eigenes Glückseligkeit übernehmen. Ja, die Eigenverantwortlichkeit wird wieder angesprochen. Ich gebe dir das Mic.
Genau, da wird was sehr Gutes angesprochen von der Sonika, die Selbstverantwortung. Zu erkennen, dass wir selbst die sind, die unser Leben gestalten und selbst bestimmen können, wer wir sind und wohin wir gehen in unserem Leben. Und dass das, wie wir denken und handeln, Auswirkungen hat im eigenen Leben. Das zu erkennen, das sind große Themen. Das ist die Frage, ob wir das heute noch schaffen, in der letzten halben Stunde da so tief drauf einzugehen, dass das verständlich wird.
Bestimmt nicht in die Tiefe, werden wir eingehen. Dafür hast du ja noch Möglichkeiten, anderweitig verschiedene Thematiken später mal hier auf OKiTalk zu präsentieren. Die Sunika ist gerade da und möchte sicherlich was sagen und sagt einmal einen wunderschönen guten Abend, Sunika.
Hi, ja, ich habe es ja schon geschrieben, angeregt von der Frage von Thomas. Ja, diese Frage, ja, wie kann ich denn innere Freude empfinden? Und das meine ich jetzt auch gar nicht böse Thomas gegenüber, weil ich kenne es selber auch, ist ja eigentlich an sich schon eine sehr traurige Frage. Und ich hatte auch diese Phase in meinem Leben, wo ich wirklich überhaupt nicht wusste, was macht mich eigentlich glücklich. Dann war ich vielleicht bei Sonnenschein draußen mit der Familie irgendwie Badminton spielen und habe gedacht, ja, eigentlich müsstest du dich doch freuen. Also ich kenne durchaus diesen Punkt, wo man gar keinen Zugang mehr zu sich selber hat und ja, irgendwie so weit zurückgeworfen ist oder beziehungsweise so weit von sich selbst weg ist, dass man nicht mal mehr weiß, was eigentlich einen Freude macht. Und ja, da müsste man vielleicht dann ganz am Anfang erstmal anfangen, all diese Gefühle, die sozusagen, ich sag mal, diese Freude überdecken, was ja unser natürliches Gefühl ist. Wir sehen ja die Babys, die voller Freude sind. Also müsste man eigentlich erstmal da ansetzen, wenn man die Frage hat, wie kann ich Freude empfinden, müsste man eigentlich noch einen Schritt vorher gucken, was überlagert eigentlich alles meine Freude? Was ist da für ein Müll, der das alles überdeckt, dass ich überhaupt diese Frage stellen muss?
Ja, das sehe ich wie
Und
du.
das ist in der Regel halt dieses Opferverhalten oder dieses Opferbewusstsein.
Ja, ich sehe das wie du, Sonika. Also diese Gefühle, die das überlagern, die sind ganz wichtig, dass wir die ernst nehmen. Ich bin ja Psychotherapeutin auch, das habe ich ja verraten schon mehrfach. Und da sind die Gefühle, die Unwillkommenen, genauso wichtig. Und ich habe diese Stichwörter zulassen und annehmen genannt, ganz am Anfang beim Glücklichsein. Das sind für mich die Schlüssel. Und da meine ich auch solche Gefühle. Natürlich. Wir können nicht zu dieser Freude kommen, wenn wir das, was uns Probleme bereitet, nur wegdrängen wollen. Es geht ums Annehmen, um ganz da auch einzutauchen, nicht im Sinne eintauchen, von sich drinnen verlieren, aber eintauchen, dass wir sagen, das darf jetzt diesen ganzen Platz mal haben und ich schaue genau hin, womit hat es zu tun und was will sich da in meinem Leben verändern? Wo ist das, was schief läuft gerade? Wo ist das, was in die falsche Richtung läuft und wo ich mich nicht wohlfühle und wie kann ich vorgehen? Und ich glaube, wenn man in so einer Phase steckt, wie du beschreibst, ist es einfach schon gut, sich professionell Hilfe zu holen, sich begleiten zu lassen von jemandem. Das mache auch ich selbst, wenn ich mal bin, dass ich entweder Freunde anrufe, aber durchaus auch mal in eine Beratung, in eine Therapiestunde gehe, wenn irgendein größeres Problem in meinem Leben auftaucht, jemanden anderen um Unterstützung bitten und nicht meinen selbst machen zu müssen. Für mich ganz persönlich ist aber auch wichtig, wirklich dann in die Natur zu gehen. Das ist zum Beispiel, mich an einen Baum zu lehnen und dem Baum mein Problem zu schildern, hilft mir genauso gut wie manchmal einem Menschen das Problem zu schildern und dann zu lauschen, was sind die Antworten aus der Natur. Das ist ja, wenn wir über Schamanismus reden, jetzt auch wichtig, mal dahin in die Richtung zu schauen. Ja, und in der Herzensfreude, das ist wirklich sehr spannend. Manchmal habe ich Herzensfreundeabenden und mein Leben ist ein ganz normales Leben. Auch ich habe manchmal Themen, die nicht so angenehm sind in meinem Leben und Gefühle, die sich nicht so gut anfühlen aus irgendwelchen Gründen. Und dann gehe ich an diesen Abend und denke mir, na, wie wird das heute werden? Das heißt Herzensfreude, ich fühle mich gerade selbst noch nicht so in der Herzensfreude. Und es ist so faszinierend. Wir landen immer gemeinsam in dieser Herzensfreude an dem Abend. Und es ist wirklich für die ganze Gruppe so. Und mich fasziniert es für mich selbst so, dass mir das dann gelingt. Und ich sage, ein Teil ist für mich, diesen Körper bewegen dürfen, in diese Stille gehen zu dürfen, so tief einzutauchen in diese Stille und Entspannung ist auch sehr heilsam. Und dann, für mich ist es dieses Tönen und Singen. Ich glaube, wenn Menschen mehr singen und tanzen, dann landen sie auch in besseren Zuständen und in mehr Glückseligkeit und in Herzensfreude. Und Gefühle, die wir haben, die können sich befreien, wenn wir tanzen und wenn wir singen. Da können wir viel ausdrücken auch, ja. Wenn ich singe für Menschen, ist es manchmal, spüre ich sehr viel negative Emotionen, die da sind, und ich singe sie dann sozusagen für die Klienten hinaus auch. Es klingt dann auch manchmal etwas leidend, mein Gesang am Anfang, bis er sich wandelt und sozusagen dieses Freudige geht. Ich versuche, meine Klienten dann mitzunehmen in den freudvollen Zustand. Ja, und ich glaube, es gelingt mir sehr oft.
Ja, dann abschließend würde ich dich da auch bestätigen. Und das ist immer so schnell gesagt, ne? Dieses Annehmen, obwohl alles im Leben geht um Annehmen und Loslassen. Das Ding ist einfach nur, man wird nicht drum herumkommen, ja, weil das Herz sich eben nach dieser Freude sehnt und nach der Liebe. Und wenn man diese negativen Gefühle wegdrückt oder eben, ne, sie nicht anschaut, sie nicht annimmt, ja, dann wird dir das Leben so lange ja, Situationen bieten, bis du es dir anguckst. Und wenn du es in diesem Leben nicht machst, dann im nächsten. Aber du wirst nicht drum herumkommen. Und am besten ist, man macht es freiwillig.
Also das eine Wichtige, was ich dazu sagen will, ich bin mal sehr dankbar, dass du das Thema aufbringst. Und dann möchte ich dir sagen, ich sehe nicht negative Gefühle. Wir sagen oft negative Gefühle, aber ich erkläre mal allen Menschen zu mir kommen, es gibt gar keine negativen Gefühle im eigentlichen Sinn, sondern deine Gefühle sind deine Helfer, deine Freunde, deine Freundinnen. Und es geht mal darum, das neu betrachten zu lernen und zu sehen, welches Geschenk jedes dieser Gefühle für dich darstellt. Es weist dich doch auf etwas hin. Und es bringt dich in eine neue Richtung, wenn du es ernst nimmst, sozusagen. Es wird wirklich zu deinem Freund und führt dich in das, was dich gut fühlen lässt. Und dann irgendwann erkennst du, es gibt die negativen Gefühle nicht. Sie fühlen sich nicht immer gut an, das gebe ich zu. Aber sozusagen, sie haben alle einen positiven Effekt.
Ich betone immer, alles sind Ergebnisse. Wir bewerten und verurteilen immer sehr schnell, anstatt wir das nur als Ergebnis sehen. Und was kann uns das jetzt Gutes? Oder wenn man sagt, das war aber jetzt schlecht, gut, dann war es ein schlechtes Ergebnis, aber in dem Schlechten ist auch was Gutes zu erkennen.
Ich wünsche mir jetzt so sehr, dass wir das eine Lied spielen. Ich habe den Sänger Xavier Nadu im letzten Jahr so sehr bei mir gehabt und ich finde, er hat so schöne Texte auch und er ist so ein positiver Mensch und ihm ist auch dieses freie Menschsein so wichtig, er spricht so viel aus meinem Herzen und da habe ich das eine Lied von ihm mitgebracht und da geht es um dieses, dass wir selbst schön sind und dass wir andere schön finden und wertschätzen und vielleicht dürfen wir uns das anhören.
Das tun wir und der Thomas, der wird danach zu Worte kommen, wenn er wollte uns auch noch was sagen. Und dann schauen wir mal, da ist er, ne? Genau, das machen wir. Ja, ich würde sagen, bis gleich.
You know they say, in every man's life, there comes a time when he gets struck by the arrow of Cupid, by the love of God, or the beauty of a woman. And sometimes this love brings thunder into your life. And it brings the storm. Sing about it. There is more to love than this. Love is more than just a kiss. Will we take you to that step? And will you light and the fire in my eyes? 'Cause then there will be days of pleasure where everything far will be so near. I have never felt thunder. Never been struck by a wonder like this. Come
so tagelang von dir erzählen, ohne deinen Namen auch nur einmal zu erwähnen, unter Schmerzen oder unter Tränen würde dein Name als meine Linderung dienen. Jede deiner Bewegungen sind erstrebenswert und jede Stunde mit dir ist so lebenswert. Nichts ist vergleichbar mit dem, was du gibst, mit dem, was du zeigst und wie du lebst, wie du liebst. Kenne nichts, ich kenne nichts, das so schön ist wie du. Ich kenne nichts, ich kenne nichts, das so schön. Wie der Weg zum Morgenstern. Ich zelebriere sie wie einen Festtag, an dem ich immer wieder Neues von dir lerne. Im Moment ist es das Schönste, dich zu kennen. Dich zu kennen ist wie das Beste, das ich habe. Verzeih mir, aber dieses sag ich nochmal. Deinen Namen zu nennen ist wohl das Schönste, was ich sag. Ich kenne nichts, ich kenne nichts, das so schön ist wie du. Ich kenne nichts, ich kenne nichts, das so schön.
Manchmal muss ich sagen, ich weiß, wer ich bin, da wurde jetzt gerade gesungen. Ja, ich weiß, wer ich bin. Ich bin der Klaus, ne? Ich bin ein Mann, männlich. Ne? Ich sehe mich, ich sehe die Realität. Aber manchmal kommen Dinge von einem Menschen, also auch von mir, wo ich manchmal sage, woher kommt das Wissen? Und dann sage ich manchmal, bin ich das wirklich? Ja, ich bin es. Ich sage es ja auch. Aber manchmal kommen so Gedanken plötzlich, da muss es mehr geben, weil ich nicht drüber gelesen habe. Ich kann es einfach nicht sagen. Ja, und wir waren ja in deiner Kindheit auch stehen geblieben. Da haben wir, glaube ich, nun gar nicht alles erzählt. Ne? Wer bist denn du, liebe gute Silvia?
Ja, mir fällt jetzt noch was ein, weil du das so schön formuliert hast. Wer bin ich? Und da kommen Dinge hervor, Die weiß ich selbst gar nicht. Und ich kenne das auch so gut. Da gibt's die Intuition, sage ich. Die hat sich bei mir sehr entwickelt und der vertraue ich immer mehr. Und das fließt jetzt sehr auch in meine Arbeit ein, dass ich Dinge sage, auch zu Menschen, wo ich keine Ahnung habe, warum ich das jetzt sage. Und es passt aber immer sehr gut. Und das hat schon, ich überspringe jetzt einige Jahre von 5 bis zu 19, wo ich maturiert habe. Da kam sowas auch hervor aus mir plötzlich. Da habe ich meine erste schamanische Reise gemacht, ohne zu wissen, was eine schamanische Reise überhaupt ist. Und das kam aus mir hervor und das hat mir niemand erzählt und erklärt gehabt. Es war ein bisschen aus einer Not. Matura, ein Fach. Da hatte ich immer recht viel geschummelt, organische Chemie. Ich liebte den Lehrer, aber irgendwie habe ich trotzdem recht viel geschummelt und hatte aber immer sehr gute Noten. Da tue ich lauter Einser und er macht, wie mache ich das jetzt bei der Matura? Um Gottes Willen. Und dann habe ich doch wirklich mir erlaubt, aus diesen vielen Fragen zu beschließen, ich mache eine Reise. Also ich wusste nicht, was ich mache. Plötzlich bin ich so wie jetzt da. Ich sitze da so mit überkreuzten Beinen in einem Yogasitz und habe begonnen, in eine Meditation zu gehen und so mit meinem Körper zu schaukeln und bin plötzlich gereist und bin über die Dächer Wiens geflogen und bin bei seiner Wohnung eingestiegen und habe meine Fragen mir geholt und dann bin ich zurückgekehrt von dieser Reise und habe meinen Fragenkatalog mit den 200 Fragen gehabt und habe dann ein Bändel geschnappt. Das Bändel war eine Kette und habe irgendwie diese Fragen erfragt und da kamen 2 Fragen als Antwort und dachte, wow, 2 Fragen ist nicht viel von 200. Naja, gut, was mache ich? Habe diese 2 Fragen gut gelernt, sehr gut gelernt und mir dachte, gut, die Kapitel der Fragen schaue ich mir auch besser an und das andere halt nicht. Und ich habe wirklich diese 2 Fragen bekommen. Du wirst es nicht glauben. Und das war meine erste schamanische Reise. Sowas habe ich nicht mehr gemacht. Ich würde das jetzt ein bisschen missbräuchlich bezeichnen, aber dadurch, dass ich damals so in dieser Unschuld das gemacht habe, hat gut gepasst. Und stell dir vor, beim 25-jährigen Matura-Treffen habe ich es dem Lehrer erzählt. Und er hat gesagt, ach, das passt. Er hat immer sich gewünscht, dass seine Schüler die Matura schaffen. Und er selber war ganz viel mit diesen spirituellen Dingen selbst beschäftigt. Ich wusste das nicht, aber er hat ganz viel Wissen davon selbst gehabt, auch damals schon. Und deswegen, glaube ich, habe ich ihn auch so gern gehabt. Und deshalb ist es mir genau mit ihm passiert, weil er hat diese Dinge getan und möglicherweise war er der mich instruiert hat. Ich habe keine Ahnung, wie das wirklich zustande kam. Aber das ist mir passiert. Ja, und so habe ich wirklich ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen. Ich glaube, ich könnte ja eigentlich auch eine ganze Stunde oder 2 über diese Geschichten reden. Ja, bitte, das machen wir. Thomas, wir würden uns freuen, wenn du jetzt deine Frage stellst.
Ja, ich habe da einen Taschenrechner inzwischen geholt. Die Chance ist 1 zu 19.900, dass sowas passiert. Bei 2 Fragen von 200 die richtigen aussuchen.
Wow, danke Thomas, das ist cool, dass du das jetzt ausrechnest für mich. Das habe ich, auf diese Idee bin ich noch nicht gekommen.
Ja, meine Frage, weswegen ich nochmal hochgekommen bin, ist jetzt ganz konkret bei mir. Vorher, das war mir allgemein gefragt, weil klar weiß ich, wie man sich freut, ja, auch wenn es mir immer wieder noch schwer gerade fällt, der Phase, wo ich bin. Aber ich habe so das Gefühl, ich hink der Zeit immer irgendwie hinterher. Ich schaffe nicht das, was ich mir eigentlich vornehme. Und das ist ein äußerst unangenehmes Gefühl, muss ich sagen. Manchmal schaffe ich es, da packe ich das quasi, was ich mir vornehme. Da geht es mir halbwegs gut. Aber die meiste Zeit denke ich mir, ich müsste doch eigentlich viel mehr schaffen, als was ich da jetzt wirklich umsetzen kann. Und wie komme ich da leichter raus, damit ich ständig das Gefühl, ich bin vor der Zeit irgendwie. Da fühle ich mich halbwegs wohl, aber momentan fällt es mir sehr schwer.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die du da stellst. Und ich kenne sie selbst so gut. Ich bin auch jemand, der gern viel tut und mir alle möglichen Dinge vorstelle, die ich erledigen will und meinen machen zu können. Und es geht sich nicht ganz aus. Und ich glaube, die große Kunst ist das Loslassen und zu sagen, ich mache jetzt das, was mir am Herzen liegt, was mir wirklich vielleicht wichtig ist oder was wirklich wichtig ist, aber ich lasse ganz viel weg. Immer für mich habe ich das Gefühl, wird das immer mehr, was ich weglasse. Ich bin schon bei so einem Neuntel angelangt und ich habe kein schlechtes Gewissen mehr. Also ich bin draufgekommen, es funktioniert auch. Ich habe so ein paar Stapeln, die arbeite ich nicht ab, sondern die räume ich irgendwann als Stapel weg. Und dann denke ich mir, wow, jetzt habe ich schon den dritten Stapel weggeräumt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was drinnen ist. Und ich merke, Das, was wichtig war, das schickt die Post nochmal und das andere schickt es nicht mehr. Und das, was ich vergessen habe, war offenbar nicht wichtig. Und das, was ich nicht vergessen habe, mache ich eh. Und dann stelle ich oft fest, diese Dinge, die ich meine, tun zu müssen, die ich glaube, die sind jetzt so dringend dran, die waren noch gar nicht so weit. Also die brauchen einfach mehr Zeit. Und irgendetwas in mir steuert das ganz richtig und ganz präzise, dass ich dann die Dinge erst dann mache, wenn sie wirklich dran sind. Also sozusagen, mir hilft das Vertrauen in meine Führung und dass ich einfach abgebe. Und das ist das, was ich auch Menschen empfehle. Einfach abzugeben, diesen Anspruch an dich selbst, dass du da so perfekt so viel erledigen müsstest, damit du erfolgreich bist. Ich glaube nicht, dass wir deshalb erfolgreich werden, weil wir so viel machen, sondern weil wir die wichtigen Dinge machen und die mit Freude und von Herzen her machen. Und weniger ist da mehr, würde ich sagen.
Ja, das, was ich mir denke, geht, das mache ich eigentlich eh schon so, ne? Ich habe eh schon viel abgespeckt, aber trotzdem, es ist immer noch, das Gefühl ist halt immer noch da, ja. Wahrscheinlich muss ich da noch mehr abspecken und ja. Okay, ich danke dir.
Ja, gerne. Ich glaube auch, noch mehr abspecken. Eine Erfahrung in meinem Leben war, das war nach einer Trennung, wo ich dann Alleinerzieherin wurde, bin ich im Burnout gelandet, weil ich plötzlich dachte, ich muss viel mehr machen und ich habe extrem viel gemacht und das ging sich irgendwann nicht mehr aus mit meinem Körper. Ich war wirklich körperlich dann sehr erschöpft, bin im Burnout selbst gelandet, bin ganz langsam mit meinem Fahrrad hinter meinem kleinen Sohn hinterher geradelt, der viel schneller war und konnte einfach irgendwann nicht mehr. Und da habe ich gelernt, dass ich sehr viel abspecken darf, dass sehr vieles von meinen Ansprüchen gehen darf. Ja, das sind schöne Dinge, wenn ich sie kann und wenn Zeit über ist, aber sie sind überhaupt nicht wesentlich, sie machen das Leben nicht aus. Es ist nicht wichtig, wie oft im Monat ich Staub wische oder nicht. Und also ganz viele Dinge kann man weglassen, die wir meinen, die haben so zu sein. Und einen Job habe ich dann auch gleich weggelassen, weil mein Leben ist ja aus vielen Jobs. Und so habe ich dann damals was weggelassen. Ja, ich glaube, wir dürfen einfach ganz viel weglassen und feststellen, es ist genug, was wir tun. Und die Qualität von dem, was wir tun, wird dann viel effizienter. Und mehr Pausen machen ist so ein Schlüssel auch. Dir dann Pausen, Zeit zu geben. Du wirst merken, du wirst deine Dinge effizienter erledigen, wenn du ganz viel Schönes machst. Bei mir ist das so. Ich werde effizienter, mit je mehr ich Schönes mache.
Kann das nicht sein, dass der, wir Menschen haben ja Ego-Verstand, das muss ich jetzt nochmal mit reinbringen. Wir lassen uns ja, glaube ich, zu oft verführen und Menschen wissen überhaupt gar nicht wirklich, was Ego-Verstand letztendlich ist. Das ist eigentlich ein Werkzeug, ist es ja. Aber die Erkenntnis erstmal darüber zu bekommen, dass mein Ego-Verstand ein Werkzeug ist, ist ja oft die Herausforderung, was die Menschen ja gar nicht irgendwie fassen können, weil sie in ihrem Leben einfach nur da leben und ihrem Hamsterradl nachlaufen.
Ja, hast du super gesagt. Du, mir kommt jetzt das nächste Lied einfach, weil ich habe ein Lied mitgebracht und dann nicht das nächste, sondern das ist die Welt retten. Lass mal schnell die Welt retten, weil ich möchte auch gern die Welt immer wieder retten und das geht sich auch nicht ganz aus. Auch da habe ich loslassen dürfen in meinem Leben. Das ist Tim Bentko, das sechste Lied. Ja. Nur noch kurz die Welt retten. Das passt zu dem, was Thomas gesagt hat, so gut. Für mich.
Dann sage ich Musik ab. Wollen wir mal die Welt retten.
Ich wäre so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu tun. Lass uns später weiter reden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst. Du kannst mich hier grad nicht entbehren. Doch keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Muss nur noch kurz die Welt retten. Flieg ich zu dir, noch 148 Mails checkt. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Irgendwie bin ich spät dran, fang schon mal mit dem Essen an. Ich stoß dann später dazu.
fragst, wieso, weshalb, warum. Ich sag, wer sowas fragt, ist dumm. Denn du scheinst so nicht zu wissen, was ich tu. Eine ganz besondere Mission, lass mich dich mit Details verschonen. Genug gesagt, genug Information. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Die Zeit läuft mir davon, zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe. Merkst du nicht, dass wir in Not sind? Ich muss jetzt echt die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Passiert so viel, muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148.713 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir.
Klaus, wir hören dich nicht mehr.
Ja, wenn ich mein Mikrofon, wenn ich mein Mikrofon nicht aufschalte, ja, dafür darf man mich manchmal auch treten. Jetzt habe ich gerade so schön geredet. Ja, mal die Welt retten. Wir haben über Ego-Verstand gesprochen und wenn man in die Welt so schaut, Schamanismus, viele Lehren wurden in Jahrhunderten zum Glück nicht eliminiert. Sie leben weiter. Es sind Weisheiten dort, wo man weiß letztendlich, dass es uns dienlich erscheint, wenn man heute in die Welt schaut. Der Mensch bezeichnet sich als intelligent. Die Welt retten. Wir sehen eigentlich, was falsch läuft in dieser Welt. Ego-Verstand, die Gier, das Ganze ist eigentlich nicht gerade förderlich für Mama Erde, für die natürlichen Kreisläufe. Das sind ja Sachen, die uns wirklich außer Rand und Band bringen, und man sieht, ey, Menschen nehmen den Freitod, das muss man sagen. Menschen bekommen Ängste, werden depressiv, alles Ursachen. Wenn ich die Welt retten möchte, glaube ich, sollten wir auch wieder mit Ergebnissen arbeiten und nicht immer sagen, der ist doof und der ist schlimm und das und das und das, immer die Finger zeigen, sondern es geht einfach, die Erkenntnis zu haben, was machen wir denn falsch? Warum kommen wir auf diese Bewertungen? Ja, und wenn man das versteht und dann einfach mal sagt, was dient denn uns wirklich auf unserem Mutterschiff? Eine Welt, ein Zuhause, alles Menschen, alles Tiere, alles Natur. Ein runder Planet. Betrachten wir ihn von oben und schauen, wie die Welt heute wirklich ist. Können wir genügend Ansätze haben, um die Welt wirklich schön zu gestalten? Unser Aquarium, so darf man es auch sagen. Wie denkst du?
Also ich bin dafür, dass wir mal aufhören, die Welt zu retten, sondern uns selbst retten und die Welt einfach in Ruhe lassen. Das wäre die beste Rettung der Welt. Die will gar nicht gerettet werden von uns, aber wir selbst dürfen uns retten, uns helfen. Das war ja so, was wir gerade mit Thomas auch besprochen hatten. Und ja, uns viel Zeit für uns selbst nehmen. Dafür bin ich noch immer. Ich wollte noch was sagen, aber du auch.
Ja, die Zeit für uns selbst nehmen ist das Wichtigste überhaupt. Warum werden Menschen krank? Ich habe die Nase voll, wenn man einen Schnupfen hat. Ne? Zum Beispiel, Krankheiten symbolisieren ja auch was, wo stehe ich im Leben? Und das erkennt mit Sicherheit auch der Schamanismus. den Menschen, er schaut sich das ja auch an, was hast du für ein Problem? Das sind ja schon tiefere Weisen, Lebensweisen. Es hat einen Grund, warum auch der Mensch die Symptomatik nach außen hin trägt. Jede Krankheit hat ja auch die Ursache.
Ja, so ist es. Also da zu uns selbst zu schauen, sehe ich als Schlüssel, habe ich ja auch in meinem kleinen Text so formuliert, sozusagen bei uns selbst anzukommen, das lässt uns dann auch wieder verstehen, das große Ganze. Und wenn wir aufs große Ganze schauen, können wir uns selbst auch wieder verstehen. Es spiegelt ja uns selbst wieder das, was wir im Außen sehen. Diese Missstände auf der Erde sind ja die Missstände der Menschheit. Die Erde hatte keinen Missstand ohne uns, würde ich mal meinen. Sozusagen, die Missstände erzeugen wir uns selbst. Ja, und das ist ein Ausdruck von unserem inneren Missstand. Und der Schamanismus ist da wie die Psychotherapie ein wertvolles Werkzeug, um zu Lösungen zu kommen, zu Ergebnissen zu kommen. Ja, aber unsere Sendung geht ja langsam zu Ende. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, gell? Aha. Ja. In dem Lied ist ja vorgekommen, eben schnell nochmal die Welt retten. Es braucht eben diese Zeit. Und dazu auch eben dieses Gefühl von Zeit haben, wiederzukommen. Ein Problem der Gesellschaft ist ja, dass sie dauernd im Stress ist und sich Stress erzeugt gegenseitig, dass wir vom anderen schnell was wollen, dass wir wollen, dass er schneller macht, dass wir von uns selbst wollen, dass wir schneller machen. Und das Heilsame ist aber, in diese Langsamkeit zu kommen. Schamanismus arbeitet ja mit diesem tiefen, entspannten Zustand, mit diesen Trance-Zuständen. Ja. Das kann man mit und ohne Pflanzen erreichen. Das kann man über verschiedene Übungen, eben wie ich schon erzählt habe, erreichen. Und dann tritt man in einen Zustand ein, da ist Zeit und Raum aufgehoben. Und da weiß man nachher nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Da kommt uns eine halbe Stunde wie eine Minute vor und es kommt uns eine Minute wie eine Stunde vor. Alles ist möglich. Wir haben Erlebnisse, die außerhalb unserer normalen Wirklichkeit liegen, die uns aber Botschaften vermitteln. Es kann sein, dass wir in scheinbar andere Leben reisen. Das ist jetzt gar nicht so wichtig, gibt's andere Leben oder gibt's nicht andere Leben. Das Wichtige ist, dass wir Informationen dort beziehen und die uns fürs jetzige Leben helfen und da nützen können. Also wir brauchen da nicht lang diskutieren, gibt's andere Leben, gibt's es nicht. Ja, meine Lehrerin Soledad Rös ist ganz sicher, dass es andere Leben gibt, ist überzeugt. Ich selbst habe von mir andere Leben sehen dürfen. Das heißt noch nicht, dass sie wirklich existiert haben, aber in meiner inneren Wirklichkeit sind sie real und sind Wahrheiten und haben mir geholfen, um etwas, was mit dem jetzigen Leben zu tun hat, zu verstehen. Ja. Ja. Und das andere, das ist auch ein Satz meiner Lehrerin Soledad Rös, den ich jetzt zitieren will, die gesagt hat, die Zeit der Gurus ist vorüber, es ist jeder jetzt ein eigener Guru. Es ist die Zeit angebrochen, wo wir selbst unsere Gurus werden dürfen. Das ist auch so zu dem, was ich vorher gesagt habe, sich selbst retten, sich selbst so gut kennenlernen, dass ich Bescheid weiß, was ich wirklich brauche, wer ich bin. So hast du die Frage gestellt, wer bin ich? Was ist mein Ego und was bin ich? Was ist dieses große Ganze, das mehr ist als dieser Körper und das Dinge weiß, wo wir nicht wissen, woher sie kommen, aber wieder Zugang dazu zu finden, zu diesem größeren Ganzen von uns selbst. Und jetzt zitiere ich noch einen anderen Lehrer von mir, den ich persönlich zwar nicht kannte, den Psychodrama-Begründer Jacob Levi Moreno. Der, also den zitiere ich jetzt nicht, aber die Geschichte mag ich erzählen. Wie er ganz klein war, hat er gespielt, er ist Gott mit den anderen Kindern. Und weil er Gott ist, konnte er auch von dem Kasten springen. Er hat sich leider den Arm gebrochen. Aber ein bisschen hat er das sein Leben lang fortgesetzt, dass er sozusagen dieses Göttliche einbezogen hat. Er war ein sehr spiritueller Mensch. Deswegen ist es so spannend, dass jetzt das Bundesministerium für Gesundheit in Österreich auf die Idee kam, den Psychotherapeuten zu verbieten, Spiritualität, also als Wort zu verwenden. Ich kann es noch nicht verstehen. Ich freue mich deshalb, das jetzt hier auch öffentlich zu sagen. Ich finde, es sollte eine Diskussion darüber geben, weil ganz viele Begründer der Psychotherapie hatten sehr viel mit Spiritualität am Hut. Die müssten jetzt alle ausgeschlossen werden, glaube ich, laut Meinung vom Bundesministerium. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde gern mal mit den Menschen, die diese Regelung erfunden haben, sprechen dürfen. Ich freue mich schon, wenn sie sich an mich wenden. Nicht nur mit einem Brief, sondern mit einem richtigen Gespräch. Das würde mich freuen.
Ja, da dürfen wir Sie gerne hier einladen. Also sowas ist ganz wichtig, denn wie gesagt, ich habe die Psychiatrieausbildung und das allgemeine Diplom auch für Medizin, also sprich Diplom der psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger. Und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass Menschen Volksvertreter auf so eine Entscheidung kommen. Das kann nur wieder Lobbyismus und Geld sein, warum man sowas macht. Weil sie Angst haben, weil da doch mehr hintersteckt. Die Diskussion muss gemacht werden. Ich war auch selbst erschrocken darüber, dass man sowas nach außen trägt. Traurig, aber liebe Zuhörer, ich hoffe, dass wir diese Politiker, das Bundesinnenministerium gerne für den Ansprechpartner, der dafür sich hoffentlich bereit erklärt, mal in einer interaktiven Sendung hier dran teilnimmt. Wir können sie ja mal per E-Mail einladen. Auch du darfst sie einladen. Mal schauen, wie sie anbeißen oder nicht anbeißen. Auf jeden Fall hat, glaube ich, der Mensch, der in diesem Lande lebt, ein Recht darüber, wenn man von Recht sprechen darf, weil Recht brauchen wir ja eigentlich auch nicht, sondern es geht einfach nur um die Information. Er sollte die Information bekommen, die Begründung bekommen, warum so eine Entscheidung auch wirklich tatsächlich gemacht wird. Ne? Da geht es nicht darum, ich verurteile jetzt diesen Entscheidungsträger, sondern es geht um, was hat das für Auswirkungen für uns Menschen? Und das sollten wir uns bewusst werden.
Da möchte ich jetzt nochmal das Thema Freiheit ansprechen. Also wir sind ja Menschen, jeder von uns, mit freiem Willen ausgestattet. Das ist unser Recht, unsere besondere Kraft, die wir haben als Menschen, dass wir diesen freien Willen haben und anwenden können. Und jeder bitte soll davon Gebrauch machen, in Achtsamkeit und Bewusstheit für das Recht jedes anderen Menschen auch mit diesem freien Willen ausgestattet zu sein. Das heißt, das kann nie was Egoistisches werden, wenn wir es ernsthaft angehen. Freier Wille für uns heißt auch freier Wille für jeden und dadurch ist automatisch auch dieser Respekt enthalten für alle anderen. Ja, und der Thomas ist noch da.
Ich bin wieder hochgekommen, ja. So, zur letzten Thema. Was wurde da verboten oder was darf man jemand nicht mehr sagen? Für mich klang das ein bisschen zu schnell.
Okay. Das Bundesministerium für Gesundheit, das hat eine Regelung für die Psychotherapeuten erlassen, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr mit unserem Berufsausübung gemeinsam nennen dürfen. Und das ist zum Beispiel der Begriff Spiritualität, spirituell, Energie, energetisch. Und das ist auch Schamanismus. Ich meine, das soll Scharlatanerie bekämpfen. Das verstehe ich. Es wird auch Schamanismus missbraucht. Das Menschen, die ganz wenig in dem Bereich gemacht haben, nennen sich Schamanen. Gibt sicher einigen Unfug, der betrieben wird. Aber spirituell, das ist ja ein Alltagswort für mich. Oder energetisch. Ich finde es sehr schwierig, auf dieses Wort zu verzichten. Aber da will man sich einfach abgrenzen, auch gegen Religion. Und um solche Dinge geht's. Also ein Teil ist schon nachvollziehbar. Aber ja, die Grenzen sind sehr unklar da auch beschrieben, vielleicht in dieser Regelung aus meiner Sicht und auch etwas übertrieben. Zum Beispiel ist auch Vergebensarbeit genannt. Ja, Vergebung ist für mich ein sehr wichtiges Element in der Psychotherapie, dass wir uns selbst vergeben, dass wir aus diesem Schulddenken aussteigen. Deswegen ist mir nicht nachvollziehbar dieser Satz in dieser Richtlinie des Bundesministeriums.
Jeder Politiker hat auch sein Spirit in sich. Soll er sich auch mal drüber nachdenken. Wenn er glaubt, er hat keinen Spirit, dann muss er ja ganz gefühlskalt sein. Ne? Er hat auch oft Freunde, Familie. Der Spirit, ohne ja, den klar. Spirit könnten wir gar nicht leben letztendlich. Warte noch, Thomas.
Ja, Spirit, ich meine, es sind so viele Namen. Ich glaube, oft geht es auch um den Namen. Es gibt ja mehrere Namen für ähnliche oder für dieselben Dinge, ja. Und da gibt es natürlich auch Begriffe, die sind in einer gewissen Kreisen irgendwie vertraut und in anderen nicht. Dafür habe ich Verständnis, dass vielleicht nicht für jeden der Wort Spirit etwas sagt, ne? Geht vielleicht auch um Seele oder, ja. Und zu sagen, ich bin da auch durchaus aufgeschlossen, Begrifflichkeiten dann auch zu besprechen und mal davon zu reden, was meinen wir denn da überhaupt? Also, so, ich finde, es braucht Genauigkeit, wenn wir etwas verbieten oder befehlen wollen.
Thomas. Ja, ich wollte fragen, wie sieht das in der Praxis aus? Darf man diesen Namen nicht mehr beim Schild draußen anhängen, wo man seine Praxis hat? Oder darf man das im Gespräch mit Klienten nicht mehr erwähnen, Energiearbeit, Vergebungsarbeit etc.? Oder ist das...
Ja, also wenn du jetzt kommst in meine Praxis und du bringst das Thema ein, dann darf ich natürlich schon mit dir sprechen, aber jetzt als Psychotherapeutin ist sowieso, dass ich ja nicht meine Meinungen irgendwie meinen Klienten aufdränge. Ich habe auch keine politischen und auch keine religiösen Meinungen oder sonstiges. Das heißt, ich werde immer mit dir über diesen Begriff so reden, dass es für dich die Entwicklung gibt und für dich sich dieser Begriff öffnet und nicht das, was ich dazu denke, zu dir kommt. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit, wenn man Psychotherapeutin ist, ja. Aber was man zum Beispiel auch nicht darf, ist ein Schild schreiben natürlich. Ja, ich darf zur selben Zeit nicht sagen, ich bin, also sagen, hoffe ich schon, aber nicht schreiben, dass ich Psychotherapeutin bin und Schamanin bin, aber ich sag sowieso nicht, ich bin Schamanin. Also für mich trifft das eh nicht zu. Aber dass ich den Begriff, was Schamanismus aus meiner Sicht ist, nicht erklären darf jetzt hier, glaube ich nicht, dass das verboten ist. Also könnte ich mir nicht vorstellen. Das wäre dann schon sehr, sehr vermessen. Also ich bin ja jetzt ein freier Mensch außerdem heute hier. Ich sag alles, was ich gemacht habe und beschreibe das jetzt alles nebeneinander für sich eigenständig stehend. Und insgesamt ergebe ich eine Gesamtheit, die sich schlecht aufteilen lässt. Also,
das wäre auch gar nicht machbar meines Erachtens. Es gibt viele Bücher, es gibt viele Filme, Audios, Hörbücher und was auch immer, die das auch immer wieder, Schamanismus das Wort oder auch anderes, immer wieder beinhaltet. Also, das kann man ja nicht einfach jetzt eliminieren. Und wenn das ein Mensch täte, dann frage ich mich, wo ist dann wirklich die Wertschätzung über diesen Berufsgruppen, wenn man sie so als Berufsgruppe bezeichnet, dass die Charlatanerie da ist, gut, die mag da sein, dann sollte man genauso den Schamanismus oder diese Berufsgruppen definieren und auch zulassen. Ne, denn das ist ja wichtig, dann würde auch gar nicht ein Charlataner erstmal die Möglichkeit haben, in einem Land Charlatanerie zu machen, sondern er kriegt seinen Schein aufgrund seine gewissen Ausbildung, die Ausbildung mag ich nicht, seine Bildung, so muss man das sagen, dementsprechend wird er dann auch anerkannt. Und die Menschen, die ihn besuchen gehen, entscheiden, ist er gut oder ist er nicht gut, tut er mir was Gutes oder nicht. So ist das doch meines Erachtens eine gewisse Normalität. Also somit kann man vieles aus dem Weg gehen, oder?
Ja, das sagst du gut. Ich möchte gar nichts weiter dazu sagen. Ich möchte jetzt noch was aus meinem Leben erzählen, abschließend. Eine Geschichte fällt mir gerade noch ein, wie ich meinen ersten Schamanen begegnet bin. Das war auf einem Psychotherapie-Weltkongress in Wien im Austria Center. Da waren sie eingeladen, Schamanen aus Tuva. Das passt doch jetzt gerade gut, wenn wir das besprochen haben. Und es war mal eine Zeit lang so, dass in der WHO Schamanismus und Psychotherapie gleichgestellt war. Das haben sie wieder gestrichen, im Passus waren, weiß ich nicht genau, ist wieder gestrichen worden. Aber so waren auch am Psychotherapie-Kongress in Austria Center Wien die Schamanen eingeladen. Ist doch eine tolle Sache. Ja, und so habe ich sie kennengelernt. Also die Psychotherapie selbst ist die Ursache, dass ich meinem ersten Schamanen begegnet bin in echt. Und das war sehr spannend. Die haben mich sehr fasziniert. Und am nächsten Tag wusste ich, sie gehen dann nach Heimburg an einen speziellen Kraftort dort und ganz zeitig bei Sonnenaufgang und sie haben gesagt, ich soll doch kommen. Naja, und ich war mir dann nicht so sicher, aber ich hatte dann Träume und ich habe wirklich von diesen Schamanen geträumt und ich bin gerufen worden und bin dann auch wirklich aufgeweckt worden vom Telefon, das mitten in der Nacht geklingelt hat, dreimal. Das ist so eine magische Geschichte, die mein Verstand bis heute selbst nicht ganz versteht. Also irgendwer hat da angerufen und da war aber nie wer dran. Aber es war dann so, dass ich wirklich rechtzeitig dadurch aufgewacht bin, mitten in der Nacht, um bei Sonnenaufgang letztlich in Heimburg zu landen, ein bisschen danach, weil es ging dann kein Zug. Ich musste am Bahnsteig in Wien warten, bis der erste Zug gefahren ist mit meinem Fahrrad und bin dann vom Bahnhof weiter zu diesen Schamanen gefahren. Ich wusste gar nicht, wo sie sind, habe sie aber natürlich gefunden und habe dann auch meine Botschaft von diesen Schamanen bekommen, habe auch den Traum erzählt und es waren 5 Schamanen und ich habe von 5 Wölfen geträumt. Und ja, so passieren diese Geschichten bei mir im Leben mit dem Schamanismus. Das sind Dinge, die laufen abseits vom Verstand, die kommen bei mir über Träume. Ich werde irgendwo hingeführt. Es ist wirklich magisch für mich. Und es sind einfach schöne Geschichten, wenn ich länger davon erzähle.
Da kann ich jetzt,
Thomas, ja?
Da kann ich jetzt nicht einmal mehr die Wahrscheinlichkeit ausrechnen.
Jetzt lachen wir darüber. Wir gehen jetzt langsam mal rüber zum letzten Lied, möchte aber vorher noch dir die Frage stellen, das ist ja deine erste Sendung jetzt interaktiv richtig gewesen hier. Wie hast du es empfunden? Wie fühlst du dich?
Es fühlt sich immer besser an, je länger es dauert. Und ich habe schon richtig Lust, das weiterzumachen. Und ich finde es ganz schön, Klaus, mit dir das zu machen und bin sehr dankbar für deine Fragen, für deine Kommentare. Das ist sehr hilfreich. Alleine wäre ich doch ein bisschen überfordert, glaube ich, hier. Und so gemeinsam geht das sehr gut. Und finde das eine super Möglichkeit, Okie Talk Radio. Genial. Und auch die Fragen der Zuhörer haben mich sehr gefreut. Das macht mir mehr Spaß, das fällt mir bedeutend leichter. Das ist das, was ich gewohnt bin, dass mir jemand mich was fragt und ich gebe eine Antwort und dann fällt mir wieder was ein und dann fällt mir eine Geschichte ein, eine Geschichte aus meinem Leben oder aus einem anderen Leben und so arbeite ich auch ganz viel. Oder Bilder entstehen und ja, eine Klientin, die ich heute, nein, das war gestern, verabschiedet habe, die das letzte Mal bei mir war, weil sie ins Ausland wandert, die hat das auch so schön mir rückgemeldet, dass diese vielen Geschichten, die ich ihr mitgegeben habe, diese Bilder, die ich ihr mitgegeben habe, ihr so geholfen haben, weil die so bleiben und die sind keine Belehrungen, sondern die wirken ganz anders nach. Die sprechen anders für sich und die haben eine viel größere Wirkung als nur ein Satz. Und das war ein sehr schönes Feedback von ihr. Ja.
Da möchte noch hier was sagen, der Thomas, und dann sehe ich den Bernd Dieter, der auch noch mal reinkommen will, bevor wir die Aufnahme zu machen. Thomas, du wolltest noch was sagen?
Ja, ich mag es jetzt kurz. Wieso ich da eigentlich hochgekommen bin vor 10 Minuten? Ich wollte noch kurz sagen, also ich glaube, wir haben schon auch die Aufgabe, ein bisschen die Welt zumindest zu retten, ja. Ein bisschen. Schon alleine deswegen, ich nehme das Beispiel vom Autofahren jetzt her. Man muss ja auch auf diejenigen Rücksicht nehmen, die wie die Sau, man muss so sagen, da Autofahren, Sperrlinien überfahren etc., da muss man da genauso als aufmerksamer Autofahrer den quasi nachgeben, dass da kein Unfall passiert. Und so sehe ich das mit der Welt retten auch, dass diejenigen, die wissen, was hier abgeht und das und die Kraft haben, all diejenigen ausgleichen, versuchen, die ja Schaden anrichten.
Danke dir, Thomas, für dein Feedback. Und jetzt wollen wir noch dem Bernd Dieter nochmal das Wort geben. Ich weiß, dass er aus dem Herzen von Schleswig-Holstein kommt und das wird er uns jetzt auch bestimmt sagen. Guten Abend, Bernd Dieter.
Ja, moin moin, du bist zu verstehen.
Wunderbar.
Ja, dann danke ich nochmal wieder, Victor. Und auch wenn das heute das erste Mal ist hier, wie gerade die Sprecherin, wie ich gerade hörte, also ich freue mich so sehr und höre die ganze Sendung und begrüße sie sehr. Nicht? Und dass ich mich nochmal zum Ausdruck bringe, also kann ich alles gut mitfühlen, weil ich hatte so vor 6 Jahren Nahtoderfahrung oder Wahrnehmungsveränderung, wie ich jetzt weiß, traf in Brühl 2009 in Berlin, dass ich erstmal eine Festigkeit mit mir bekommen hatte und Vertrautheit. Und so sage ich jetzt immer gerne, ich erscheine hier und gebrauche den Hohlraumresonator. Hohlraumresonator, ein Quantenkonstrukt ist der Körper, um ein Wesen, was immer und nie nicht sein kann, von Herrn Volkhammer, ne, der liebe Dr. Volkhammer, durch Wegeversuche experimentell nachgewiesen. Nicht? Also ich kann nie nicht sein und wie ihr auch nicht und erscheint im winzigen Moment die Ewigkeit mit euren wunderbaren Körpern. Deswegen sage ich das immer so gerne. Und durch die äußere Raumzeit, wie ich das so bezeichne, jetzt sage ich mal hier die Erde, das äußere Raumzeit, Sonne, Mond und Sterne. Und dann hier mit den Namen, wie Klaus hier erscheint und was Klaus geschaffen hat. Und hätte Klaus das nicht geschaffen, Ogitalk, wäre mir das nicht möglich gewesen, hier mich so wunderbar und exponentiell hier auszuweiten und mit euch in Resonanz zu gehen. Über diesen Phasenübergang kann man, oder sage ich jetzt mal gerne, den wir auch so überleben, hier erleben. Ne? Das Innere bei den Menschen kommt von innen nach außen und das ist quasi dieser Paradigmawechsel für mich, kann man so sagen. Nicht? Und ja. Was die Sprecherin gerade sagte, nicht? Also ich habe ja einen großen Nutzen von jetzt. Dankeschön, ich bin voller Freude hier. Das freut mich so sehr. Und drüber reden bringt den Segen, geht mir auch so. Wenn wir was ansaugen, Säugetiere kann man sagen, entstehen die Bilder. Und ich weiß auch, in dem Moment, wo wir drüber reden, sind wir ja auch in einem Punkt alle, also auf der subatomaren Ebene miteinander verbunden. Und hier teilen dann, sage ich mal, hier unsere Quantenfelder. Und da kommt es auch hier zum Ausgleich, nicht, dass wir hier quasi hier das goldene Zeitalter beflügeln, finde ich. Ja, danke Klaus und bin voller Freude und Dankeschön hier, meinen Respekt hier oder den Respekt, den ihr mir gegenüber habt, ich euch gegenüber. Also Dankeschön hier, es könnte nicht schöner sein, wie es in diesem Moment erschienen ist. Danke.
Danke Bernd Dieter. Danke auch für dein liebes Feedback. Die Sprecherin, das ist die Silvia Bernhuber, Sananda Rea und die hat jetzt noch ein letztes Lied für euch dann, wenn wir fertig sind. Ich glaube, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ich finde, es passt jetzt. Was meinst du? Und ich will ja nur sagen, wenn das Lied dann kommt, dann lade ich euch ein. Nützt die Gelegenheit und tanzt. Und wenn ihr nur die Arme schüttelt oder den Kopf oder alles.
Ich glaube, wir haben heute viel gesagt und eine gute Reise in anderen Gebieten gemacht, vor allem der Schamanismus, anderes Kultur war heute das Programm Peru, Mexiko und einen Einschnitt konnten wir geben. Ich denke, Silvia, du wirst früher oder später einiges von diesen vielen Themen, das eine mehr vertiefen. Und da bin ich schon ganz gespannt. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass du heute mein Gast hier warst. Ne?
Danke.
Sag's nochmal zum Schluss deine Homepage,
www.sanandarea.at, Rea mit RH, oder silviabernhuber.at ist die Psychotherapeutinnen-Seite.
Gut, und dann wollen wir mal gucken, was wir auf dem Plattenteller haben. Das war Wankelmut, das Nummer 5. Mal, und dann sage ich Musik ab. Bis gleich.
One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old.
Dankeschön an die Zuhörer, Dankeschön an die Mitredner, Dankeschön ans OKTalk-Team und besonderes Dank an Silvia Bernhuber. Jetzt wird die Aufnahme hier beendet. Bis dahin, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Tschüssi, Papa, Grüße.